dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Der Thorsten ruht in sich selbst und wenn er was sagt, dann sagt er auch was. So.
Wow, das ist eine tiefe Weisheit. Wer bist du denn, Mahatma Gandhi?
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zu SBS Nummer 84. Ich habe Nummer 84.
Kannst du das bitte aussprechen, Gary? SBS, ich möchte nicht, dass sich das einbürgert. Entschuldigung, dass ich schon wieder direkt am Anfang reingrätsche. Lass dir doch Zeit, atme doch mal durch.
Hallo und herzlich willkommen zu Streter Bender Streberg 84. Ausgabe 84.
Nummer 84.
Nummer 84.
Ausgabe Nummer 84.
Der Podcast 84.
Dieses Mal wieder Solo, Balbolo und
Solo zu dritt.
Solo zu dritt, ganz genau. Und wir fangen heute Abend an. Nee, Quatsch. Womit fangen wir denn an?
Heute Abend ist gut. Die Leute können uns ja hören, wann und wo sie wollen.
Das zwei
ist ja
Glatzengeier und ein Behaarter.
Ich habe einen Friseurtermin übrigens.
Ja, hurra.
Ich habe gedacht, Glückwunsch, danke Thorsten.
Du weißt, dass das doppelt so teuer wird. Ne? Ich sag's dir gleich.
Ist mir scheißegal. Mein Friseur hat so lange warten müssen.
Dass er den gab.
Ja, dem gebe ich gerne mal ein bisschen mehr Geld auch. Also ich finde, man muss auch mal was investieren. In Schönheit investieren. Das sollte man ab einem gewissen Alter machen. Aber wem sage ich das?
Ja,
euch beiden Hasen. Wir bedanken uns erstmal am Anfang auch nochmal bei allen Patrons, die uns unterstützen, unsere Mäzene, die den Laden hier am Laufen halten, auch bei uns.
Sprichwörtlich, wir möchten
uns ein bisschen entschuldigen, nicht rechtfertigen.
Thorsten ist 18 und ist plötzlich weg.
Thorsten ist wieder da.
Ja.
So, wir hatten beim letzten Mal doch arge Tonprobleme und eine gewisse Latenz. Und die haben wir, weil wir am neues, ohne jetzt groß in die Technik zu gehen, aber wir haben sind wieder zu unserem alten Modus zurückgekehrt. Und ich muss Gary nochmal Ehren retten. Wir haben das wirklich vorher ausprobiert und es hat funktioniert. Nur in dem Moment, wo wir es aufgenommen haben, hat es eben nicht funktioniert.
Ja.
So, und jetzt geht aber wieder alles und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich weiß, es gibt viele, die uns nur hören, die uns auch bei YouTube anmachen und nur hören. Aber
das ist eine Verschwendung.
Bei meiner Frisur auf jeden Fall. Mhm. Aber Gary ist nun mal halt ein so technikaffines Kamerakind. Er legt einfach sehr viel Wert auch auf
das Bild. Was du im Audiobereich, das nehme ich mir zu Herzen, was im Visuellen. Ne? Will ja auch weil viele Leute gucken sich das auch an ihrem Fernseher an. Über die Streaming-Boxen, verstehst du?
Und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass hier Brad Pitt, Ryan Gosling und Hugh Jackman miteinander reden. Der optische Mehrwert ist jetzt mal, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
So ist es. Ja. Gleich mal das Licht unterm Scheffel stellen.
Ha, Lex Luthor und Dr. Evil. Bitteschön. So, 84, wir haben eine Menge zu erzählen.
Tatsächlich, wahr.
Tatsächlich, und lass uns doch am Anfang mal direkt anfangen mit den Nachrufen, weil es sind natürlich auch wieder in der Zeit, die vergangen ist, natürlich auch wieder Leute gestorben. Christopher Plummer ist gestorben in sehr hohem Alter.
Ja.
Ein ganz fantastischer Schauspieler, der, wie ich finde, in sehr vielen kleinen Rollen, ich will jetzt nicht sagen Nebenrollen, sondern in kleinen Rollen sehr geglänzt hat, weil er auch sowas ausgefüllt hat, wie zum Beispiel diesen Klingonen in Star Trek 6.
Ja.
Und nicht zu vergessen, er war derjenige, der gesagt hat, man kann Shakespeare nur im klingonischen, Hamlet nur im Shakespeare, im klingonischen Original genießen. Pachpä. Sein oder nicht sein. Er hat in so vielen Sachen mitgespielt. Er hat natürlich auch in Star Crash mitgespielt.
Und in ganz
auch absolut, darüber müssen wir auch irgendwann mal reden. Aber natürlich ist der letzte Film von Christopher oder mit Christopher Plummer, Knives Out, natürlich sein Schwanengesang will ich nicht sagen, aber das als letzten Film nochmal zu machen, ist schon ein großer
war das
Abschied.
Wirklich der letzte Film?
Ja, wollte ich gerade fragen. War er das?
Ich glaube, es kann sein, dass noch einer kommt, aber für jetzt erstmal das, was wir jetzt von ihm haben, ist, also es ist Knives
Weil
Out.
Weil der
erstmal.
War ja auch sehr aktiv. Also der hat ja auch im hohen sehr Alter aktiv. Hatte er noch. Also da war ja, jedes Jahr waren da mindestens zwei Filme immer dabei. Also
er ist eingesprungen für Kevin Spacey, für den Ridley Scott-Film mit
Geld
Mark Wahlberg. Alles Geld der Welt,
großartig.
Genau. Großartiger Film.
Der wird jetzt auch irgendwo gestreamt, ne?
Den kann man auf Netflix, das wäre mal ein Screaming-Dienst. Genau, rufst du an, können sie mir... Christopher Plummer, Vater von Amanda Plummer natürlich auch nicht zu vergessen natürlich. Amanda Plummer, Pulp Fiction, König der Fischer und so weiter. Also Christopher Plummer, ganz große Ding. Dann ist gerade Jafet Kotto gestorben.
Oh.
Und Leute, als ich gesehen... Alonso Mosley. Ich wollte mir die Rolle für den Schluss aufsparen. Oh. Aber in was für tollen Filmen Jafet Kotto mitgespielt hat. Ich habe es total verdrängt, dass der in Alien dabei war.
Ja, natürlich. Ja. Ne? Ja, und Leben und Sterben lassen, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen.
Mr. Big.
Ja, hieß er da Mr. Big?
War es Mr. Big? Nee, Kanaga war er. Katanga.
Ja,
Katanga.
Genau.
Er hat auf jeden Fall einen der besten Abgänge aller Bond-Bösewichte in der langen Geschichte von Jet. Mehr sage ich da einfach nicht.
Ja, super.
Und großartig. Natürlich Alonso Mosley in dem großartigen Film Midnight Run.
Auch einer der unterschätztesten Action-Buddy-Cop. Obwohl es ja kein Buddy-Cop-Film in dem Sinne ist, aber trotzdem großartiger Robert De Niro, großartiger Charles Grodin, großartiger Jafet Kotto. Also super Film, super Musik, super Action, klasse.
Genau, Martin Brest war das.
Martin Brest, ne? Der Regisseur von Beverly Hills Cop. Und was macht Martin Brest eigentlich? Gar nichts.
Keine Ahnung, warte. Und dann ist noch jemand gestorben, Gary, dazu musst du sehr viel sagen, weil dich das sehr, 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 hat uns alle berührt, aber du bist da natürlich der absolute Fachmann.
Genau, Cloris Leachman ist leider von uns gegangen, auch im sehr hohen Alter, muss man dazu sagen. Und Cloris Leachman mit 94, da darf man ruhig auch mal gehen. Cloris Leachman.
Danke, dass du ihr das so erlaubst, Gary.
Cloris Leachman, natürlich vielen bekannt aus Frankenstein Junior, Frau Blücher. Ja, genau.
Es tut mir leid.
Oder lass mich das nochmal machen. Ich werde dann so ein richtiges Pferd, werde ich dann einspielen. Frau Blücher. und natürlich als Schwester Diesel aus High Anxiety, aus Höhenkoller.
Auch sehr schön,
ich hatte immer totale Angst vor, weil die Frau, die hat immer diese grausamen Rollen gespielt. Damals habe ich das als Kind so wahrgenommen. Bis ich mich dann irgendwann, bis mir aufgefallen ist, dass Cloris Leachman viel mehr war. Also beziehungsweise eine großartige, komische Schauspielerin, die damals auch schon als junge Schauspielerin bei Mary Tyler Moore in der Sitcom mitgespielt hat und also wirklich ein super Comedy-Talent hatte. Und ihr Schwanengesang ist aus meiner Sicht garantiert die jetzt auf Disney Plus Star zu sehende Serie Raising Hope, was gleichzeitig auch ein Serientipp ist, weil da sind alle Folgen sind da und da spielt sie zwar auch nur eine Nebenrolle, aber die fühlt sie jedes Mal, wenn sie auftaucht, ist sie großartig. Also das
4 Staffeln gibt es von Raising
Hope.
4
Staffeln gibt es.
Sie hat auch noch, also man muss sich mal wirklich ihr Portfolio angucken, sie hat auch in American Gods mitgespielt, sie hat ganz, ganz viel gemacht. Aber sag doch mal bitte noch mal was zu Raising Hope, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, Gary.
Raising Hope ist ein Brainchild von Greg Garcia, heißt er, glaube ich, der ist der Showrunner von My Name is Earl. Und wer den Humor mochte, der ist bei Raising Hope auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Raising Hope ist die Geschichte von ja, einem Typen, der einen One-Night-Stand hat mit einem weiblichen Serienkiller. Die schwängert, sie wird auf einen elektrischen Stuhl gesetzt und er zieht das Kind dann groß mit seiner verrückten Familie.
Klingt jetzt gespoilert, aber das passiert in den ersten 5 Minuten.
Ganz genau.
Ich habe echt die Ohren angelegt. Oh Gott, ich habe nur die erste Folge gesehen. Geht auch so ein bisschen Richtung von Malcolm in the Middle, oder?
Ja, es ist so ein bisschen so. Und vor allen Dingen, die Serie wird meiner Meinung nach besser, je mehr Folgen kommen. Also die zweite Staffel ist dann drin, weil da kommen dann noch Figuren dazu. Die Shannon Woodward spielt mit, die viele auch kennen aus Dina, aus Last of Us 2. Unter anderem und natürlich aus Westworld. Da hat sie jetzt zuletzt auch mitgespielt.
Aber sag doch mal bitte, was Cloris Leachman in der Serie macht, weil das ist.
Cloris Leachman spielt die demente Tante. Und die Familie, die um sie rum ist, die wird da eigentlich, die lebt da nur, weil die Tante immer vergisst, wer diese Leute eigentlich sind. Und dann immer, wenn die so einen klaren Moment hat, sagen die immer, was machen sie hier? Warum wohnen sie in meinem Haus? Und dann wissen die ganz genau, sie müssen jetzt nur eine gewisse Zeit abwarten und so. Aber es hat super Momente. Cloris Leachman läuft meistens nur im BH rum. Und es ist großartig. Ich mag die Serie sehr.
Bevor jetzt Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen schreiben, das ist nicht lustig, Demenz und so weiter, bla bla bla. Es ist im Rahmen dieser Narrative, ja, ist das sehr, sehr, sehr lustig. Und Political Correctness und Humor ist eine Sache, die ich gerne auch mal eben ansprechen möchte.
Nein, ich kannte Gunilla.
Ich habe gerade, hier keine Privatgespräche, ich habe nämlich gerade die neue Staffel von Curb Your Enthusiasm geguckt und da, von Larry David, und da gibt es eine Stelle, da ist ein Ehepaar, sie ist schwanger, sie ist weiß, er ist schwarz. Larry David setzt sich vor sie und fragt, ja, wie soll das Kind denn werden? Welche Hautfarbe? Ist das ja mehr so dunkel oder wie hell? Wie wünscht ihr euch das denn? Und ihr wisst natürlich auch, was ich jetzt hinaus will aktuell, auf Meghan und auf Harry, und ich habe gedacht, oh mein Gott, ist das aktuell? Es ist natürlich was anderes, wenn du das in der Realität thematisierst, weil die Frage steht ja im Raum, das ist ganz klar, oder in so einer Fernsehserie. Das ist natürlich der absolute Hammer, und da habe ich gedacht, da war Curb Your Enthusiasm mal wieder komplett seiner Zeit voraus.
Mal wieder.
Mit Rassismus.
Ja, Rassismus, ja, aber, wenn du das Buch gelesen hast von der Alice Hastas, da steht ja drin, dass Rassismus in uns implementiert ist und dass diese Frage... Ja,
ich habe es leider gemacht wie Dieter Nuhr, tut mir leid. Aber
du hast es nicht gemacht wie Dieter Nuhr, du hast es nicht gelesen und nicht drüber gesprochen, und Dieter Nuhr hat es nicht gelesen und drüber gesprochen. Es ist nicht der Tenor, aber ein Aspekt ist wirklich, dass Rassismus in uns drin ist und dass man den auch nicht negieren kann.
Das habe ich allerdings verstanden. Ja.
Das hast du verstanden, genau. Und das Prinzip bei Curb Your Enthusiasm, um das nochmal zu sagen, ist ja der Tabubruch und ist ja das zu sagen, was man eigentlich denkt, aber nicht sagen darf. Deswegen setzt sich Larry David ja auch für uns quasi stellvertretend ins Fettnäpfchen und stellt diese Frage. Mhm. Und also ich fand das sehr, sehr erstaunlich, dass das jetzt in der aktuellen Staffel mit drin ist. Und das spielt natürlich mit Tabubrüchen und so weiter. Aber wie gesagt, war mein Gedanke.
Schön.
Ja. Schitt's Creek, Gary, kommt raus im April. Apropos.
Lass den Thorsten doch auch mal was sagen.
Der kann ja was sagen, er sagt ja nichts.
Thorsten, sag du auch mal was, sonst sagen alle Leute wieder, du würdest dich zu Tode langweilen.
Ich langweile mich überhaupt nicht zu Tode. Ich höre euch zu, ich habe so wenig von euch. Weißt du?
Ja.
Wie in Apokalypse-Zeiten. Ja. So, dann lasse ich euch doch mal reden. Komplett weg davon, Gary was Maul zu fahren.
Da war ich noch nicht.
Was denn?
Okay. Nee, schon
was
gut.
Was hast du gesagt?
Ob du das wirklich so ablegen kannst.
Der Thorsten ruht in sich selbst, und wenn er was sagt, dann sagt er auch was. So.
Wow. Das ist eine tiefe Weisheit. Wer bist du denn? Magandhi? Wenn er was sagt, sagt er auch was.
Ja. Ich bin der Mann, der den Glückskekszettel schreibt.
Ja, genau. Holt mich heraus.
Hilfe, ich bin in einer Glückskeksfabrik gefangen. Ja. Ich weiß, wo ihr aus wohnt.
Ist übrigens total komisch, weil das Bild, was beim Thorsten im Hintergrund hängt, das hängt direkt hier bei mir. Das ist total merkwürdig.
Wollen wir unseren Hörern sagen, was es für ein Bild ist? Es ist die New York Skyline aus einem schwedischen Möbelhaus.
Ganz genau, das klassische Motiv, was eigentlich jeder haben sollte. Ja, ist wirklich super fotografiert.
Nein, das sollte nicht jeder. Kann jeder machen. Kann jeder machen. Komm, bei mir kann jeder machen, was er will.
Ja, ja, das stimmt.
Der doofe Hai.
Ich habe übrigens aus einem Büro geklaut. Produktionsbüro geklaut, das leer geworden wurde. Da kann ich ja haben. Ich... haben gesagt, yo, habe ich mir ins Auto geknallt.
Ja, dann ist es auch nicht geklaut, Thorsten. Also dann ist es.
Sie haben nicht direkt geklaut. Yo gesagt. Sie haben auch nicht vehement gesagt, auf keinen Fall. Es ist so eine Mischform. Ausgeklaut und sehr, sehr lange geliehen. Schwer zu erklären.
Doch, also, ich kenne das. Ja, ja.
Das ist quasi wie Erbpacht. Verstehst du? Für 99 Jahre kann ich es benutzen, aber der Besitzer ist zurück. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber
schreit eigentlich nach so einem Heist-Movie. Könnte man was draus machen?
Ja. Super unspektakulär. Genau.
Ja, völlig.
Das fußt darauf, dass man sich was leiht. Weißt du? Einfach so, wo du sagst, ja. Och, komm.
Ja, das ist aber... Das ist eigentlich so ein bisschen unsere Geschichte. Gary Omer. Sag mal, Gary, hast du das noch von? Hast du hier noch Big Trouble Little China von mir? Ja, weiß ich nicht. Und dann komme ich da und dann liegt das da. Dann ist das. Endet halt nicht in Mord und Totschlag, sondern in einem gepflegten Anschiss.
Ja, genau.
Die große Show war nicht dann immer, dass einer sagt: Ach so, ja, dann nimm mit. So, weißt du,
Ende, Abspann.
Genau.
Und Abspann.
Die Gangster werden geschnappt und dann sagt einer von denen: Kann ich da trotzdem haben? Ja, sicher, kannst du mitnehmen.
Nee, pass auf. Und die Post-Credit-Szene ist nach dem 10-minütigen Abspann, dass er dann zu Hause ankommt, die Hülle aufmacht. Da ist ja gar nichts drin. Ende. Schwarz. Licht. Kinosaal, Licht an. Gary hat schon ein bisschen was von Schitt's Creek gesehen. Eine Serie, die im April auf rauskommt.
Stopp. Sind alle Toten gewürdigt?
Ich glaube ja. Also ich glaube,
hast du noch einen im Petto?
Hast du noch einen auf deiner Liste?
Ich frage nur, ich möchte jetzt nicht, dass wir stundenlang über was anderes reden und dann ist zack der nächste tot. Und das meine
Nein,
ich jetzt
wir haben, das bleibt nicht aus, Thorsten. Was willst du
nun, machen? Wir zeichnen das am 18. März 2021 aus. Da kann natürlich wieder einiges passieren. Aber ja, ist natürlich so. Wir sind jetzt auch stimmt. Ein bisschen so in dem Alter, wo das dauernd passiert. Und ach so, mal was Positives. Nicht gestorben, sondern Geburtstag haben David Nathan.
David Nathan ist, wie alt wird David Nathan?
50 geworden. Ura. Herzlichen Glückwunsch und
von dieser Stelle.
Anbetung. Alles Gute zum Geburtstag.
Natürlich David Nathan.
Nathan.
David Nathan und Stephen King. Thorsten, sag noch mal kurz was dazu, zu dieser Marriage Made in Heaven.
David Nathan macht die, also ohne, der macht die ungekürzten Hörbücher von Stephen King. Es gab vor 15, 20 Jahren die unselige Idee, Hörbücher auch von King stark gekürzt auf den Markt zu werfen. Da waren eine Menge guter Sprecher bei, wie Joachim Kerzel selbstverständlich. Aber ja. David Nathan hat sich, der liest dir die ungekürzten Bücher vor. Und ich meine auch S. Das dauert
ja, eine sogar Woche,
das zu hören. Und das liest er ohne den geringsten qualitativen Verlust. Und du hast immer das Gefühl, wenn du einen King komplett zu Ende gehört hast, David Nathan ist ein persönlicher Freund. Das ist am meisten dran an der Erzählung einer intensiven Erzählung eines Freundes. Das kann man gar nicht anders schildern. Mhm. Und jemand, man muss auch sagen, es gibt Leute, die David Nathan nicht, aber die Stephen King als Schund abtun. Sie irren sich. Aber David Nathan erweist den deutschen Übersetzungen der King-Bücher den großen Dienst, dass sie charmant, intensiv, emotional, großartig zugänglich werden auch. Manche, selbst das etwas trashigere Material von King, und da gibt es einiges, bekommt durch David Nathan einen wunderschönen, niveauvollen, emotionalen Anstrich. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass das... es gibt nur eine einzige Geschichte, nämlich 1408 aus dem Band Smoke and Blood hieß der, glaube ich, Blut und Rauch. Nur eine einzige Geschichte, die heißt 1408, die liest tatsächlich, ich glaube, Ulrich Pleitgen besser als Nathan.
Ist das die Geschichte, die mit John Cusack verfilmt worden ist?
Ja, die mit John Cusack schlecht verfilmt worden ist.
Okay, gut.
Und alles klar. Das ist da, die liest Pleitgen besser, zumal man sie als erstes kannte. Er liest sie extrem irritierend und sehr, sehr gut. Für alles andere ist David Nathan der König, der Materialveredler. Das kann man nicht anders sagen. Und ich habe David Nathan ist, ich weiß nicht, ich höre die Sachen ungekürzt durch, weil David Nathan die für mich transportiert auf die bestmögliche Art, wie man es bei einem Hörbuch machen kann.
Und man denkt auch bei den King-Lesungen auch nicht an Johnny Depp und auch nicht an Christian Bale. Also er geht wirklich, die Stimme geht wirklich.
Doch am Anfang, du hast immer diesen 5 Minuten.
Ja, du hast diesen Moment. Diesen
und dann,
Schritt.
Dann hast du diesen Effekt, als ob dir einer was erzählt und dabei die Hand auf die Schulter legt. Das macht David Nathan so gut wie fast niemand.
Und er ist natürlich nicht nur Christian Bale, also die deutsche Stimme von Christian Bale und nicht nur die Stimme von Johnny Depp, sondern er ist auch in einer meiner Lieblingsserien in Buffy, im Band der Dämonen, ist er die Stimme von Spike, von dem blonden Vampir von James Masters. Das macht er auch fantastisch. Und ich muss das nochmal sagen, falls ihr es noch nicht kennt, Monster 1983 von Ivar Leon Menger,
ja.
Da hat David Nathan einen so dermaßen guten Auftritt als in der Hauptrolle. Er spielt ja den Vater und das ist, also da sind wir teil, also das ist ganz großes Kino. Also da hört man wirklich, wie er spielen kann, wie er sich nicht nur einer Geschichte oder einem Schauspieler unterwirft, sondern wie er wirklich eine Rolle spielt. Das ist ganz fantastisch.
David Nathan hat seinen Lebtag noch keine Scheiße gebaut.
Ja, das lasse ich jetzt mal, das können wir mal so stehen lassen.
Weil selbst wenn er mal in ganz seltenen Fällen, wenn der Stock so ein bisschen fragwürdig ist, wird er immerhin durch Nathan noch besser. Und das ist auch der Dienst, der da trotzdem auch beschissenem Material erweist, wovon ich ganz klar den Kollegen King ausnehme. Und selbst ein Buch wie American Psycho, das er eingelesen hat, was natürlich dann wieder besonders gut passt, weil es dann wirklich auch schafft, den Bale ein bisschen zu bedienen, kriegt dadurch noch mal mehr eine literarische Qualität, weil er speziell die Grausam-Szenen minimal zurückgenommen spielt. Das ist schon stark. Das ist wirklich David Nathan, kann es nichts machen.
Danke David Nathan, kann man sagen. Und danke Kurt Russell ist 70 geworden.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Der Kurt.
Es kracht, es zischt, zu sehen ist
nicht. Zu sehen ist nicht sein vielleicht bester Film.
Nee, da würden wir ihm jetzt sicherlich Unrecht tun.
Nein.
Aber
sein bester Film ist Soldier, wo er so einen genetisch manipulierten Soldaten spielt.
Wo er nicht spricht
oder zwei Sätze nur und allen Leuten davonläuft und auf so einem Planeten.
Wo Manfred Lehmann sehr wenig zu tun hat, ja.
Ich habe das auf Twitter, wurde das auch gefragt, der beste Robin Williams, Kurt Russell-Film. Einer meiner Lieblinge ist tatsächlich mit Robin Williams, deswegen komme ich da drauf. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, den Titel, aber da spielt er so einen abgehalfterten American Football-Spieler, der mittlerweile, ich glaube, Autoverkäufer ist. Und Robin Williams spielt seinen damals besten Freund, der immer noch daran leidet, dass er damals bei einem Spiel in der Jugendzeit den entscheidenden Fehler gemacht hat, dass er dann seine Mannschaft verloren hat. Und das trägt die Figur von Robin Williams bis ins Erwachsenenalter. Ja, und dann überredet er seinen
hä? In die Kommentare, dankeschön.
Ja
nur, dass man ich weiß, komme auch nicht drauf. Also ich mag natürlich den heiligen Ernst, mit dem er die Klapperschlange Snake Plissken
ja, spielt. Natürlich. Also
mit der Cobra-Tätowierung am Arm. Da komme ich nicht mehr drüber weg, seitdem ich es weiß.
Ja.
Wenn es genauso gut ist, das ist ein Hamster. Er ist die Klapperschlange.
Warum haben Sie dann eine Cobra? Darüber rede ich nicht.
Ja,
genau. Kobren. Habe ich noch als 2 Meter Pappaufsteller, habe ich den jahrelang in meinem Zimmer gehabt, tatsächlich, die Klapperschlange.
Kurt Russell.
Ja,
könnte man nicht geschmeckt haben, aber gut.
Nee, ein großartiger Film. Aber Kurt Russell ist ja wirklich, der kann komische Rollen spielen, der kann ernste Rollen spielen. Das ist ein großartiger Schauspieler, echt.
Man hat den einfach total gern. Also mein Lieblingsfilm von Kurt Russell ist
auch gerade noch. Jetzt habe ich es gecheckt. Der hat eine Kobra auf dem Arm und heißt Kurt Russell. Jetzt endlich.
Ja.
Jetzt
dabei hat er doch die Kobra auf
sich alles zusammen.
Hat er nicht. Die Kobra hat er doch auf dem Bauch, ne?
Auf dem Bauch hat er die?
Ja.
Die hat er
also in echt jetzt im Film.
Ich bin nicht gut in Erdkunde, ich weiß nicht wo.
Kurt Russell und seine Bande.
Kurt Russell.
mein Lieblingsfilm mit Kurt Russell ist und bleibt Big Trouble in Little China.
Ja, natürlich auch.
Da ist er hochwertig produziert, blendende Spezialeffekte. Da stimmt einfach alles.
Ja. Das macht einfach total Spaß. Übrigens in dem Film synchronisiert von Jochen Tennstedt und mal nicht von Manfred Lehmann.
Ja. Den ich ja auch immer noch fantastisch finde. Apropos, mal unterhalten wir von den Oscar-Nominierungen.
Habe ich hier.
Habe ich noch? Ja, dann machen wir.
Habe ich hier, weil gutes ich Thema. Nichts, so.
Ja.
Also Schitt's Creek reden wir beim nächsten Mal drüber, weil der kommt im April raus.
Ja.
Gary und ich haben schon ein paar Folgen gesehen. Reden wir beim nächsten Mal drüber. So, die Oscar-Nominierung. Der große Favorit ist tatsächlich Mank. 10 Nominierungen für Mank.
Okay.
Ja.
WTF, Gary.
Was?
What the fuck?
What the fuck?
Das spielt den.
Also ja. ich finde den Film. Ich weiß jetzt nicht, ob ja. Also er ist wirklich ein Liebesbrief an Filme dieser Ära sicherlich, und er ist handwerklich brillant gemacht und auch schauspielerisch brillant gemacht. Naja, vielleicht ist es. Ja, Gary, vielleicht ist es gerade deswegen ein totaler, Gary, perfekter Oscar-Film.
Hä? Gary, sag doch bitte, er ist stinkend langweilig.
Ja, also das kommt aber auch dazu.
Er ist so es ist der Film, das goldene Hollywood holt sich selbst ein runter. Das ist so ein
bisschen, danke, danke.
Und das spielt natürlich sehr in die Hände einer mittlerweile auf Armeen von Menschen angewachsenen, eines Komitees, das für die Filme entscheidet. Und dann ist es David Fincher, und dann ist er auch, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber ich habe eine Postkarte an Netflix geschrieben, die halten wir den wohl warm, bis ich ihn gucke. Und das ist halt gute Darsteller und so weiter. Das Thema
gut, ja.
ist interessant und wichtig für, es ist aktuell oder es bleibt aktuell. Und es ist Gary Oldman spielt mit und er ist in Schwarz-Weiß. Oder? Er ist in Schwarz-Weiß. Oder
war er sieht auch wirklich so aus, als wäre er damals gedreht worden.
Absolut.
Also die haben da wirklich die Filmmusik ist Oscar nominiert von Trent Reznor.
Und Schwarz-Weiß.
Selbst die Filmmusik ist in Schwarz-Weiß. Und Trent Reznor ist nicht nur für Mank nominiert, sondern er ist auch, Thorsten, für
das
Soul
neue
nominiert.
Inch Nails Album, also für Soul.
Ja,
aber Trent Reznor hat die Teile im Jenseits gemacht.
Genau. Und dafür ist er auch nominiert. Also ich glaube nicht, dass man, das ist ja so ein Unikum bei Soul. Du kannst diese beiden Komponisten, du kannst ja diese beiden Formen nicht trennen, weil sie ja zu einem Film gehören.
Ja.
Ja, das ist ja auch absolut fantastisch. Also Gary Oldman ist nominiert und
ich auch
alle möglichen, Amanda Seyfried ist nominiert für beste Nebendarstellerin und so weiter. Ich würde mal jetzt mal eins sagen, was die Oscars angeht. Man muss das jetzt erstmal ab. Für mich haben die Oscars immer mehr an Stellenwert verloren, sowieso die meisten Preisverleihungen in den letzten Jahren, seien es die Golden Globes oder auch jetzt wie jetzt gerade die Grammys und so weiter, auch einfach, mir ist halt eigentlich mittlerweile auch ein bisschen egal, oder wie ist das bei euch?
Na, es ist nicht egal. Der Punkt ist der, dass die großen, die Oscar-Erwartungen, das sind mittlerweile ganz, ganz häufig nicht mehr die großen Blockbuster. Das heißt, du sagst nicht, ja, stimmt, der muss einen Oscar kriegen, das Ding, und ein halbes Jahr später ist es soweit, Golden Globes nominiert, und dann kriegt er einen, sondern wir sitzen jetzt in der Situation, wo wir sagen, wer ist nominiert? Welcher Film? Habe ich noch nie was von gehört. Und sie achten jetzt natürlich auf Diversität, was ich einerseits sehr, sehr gut finde, aber andererseits bei mir auch zu einem leichten Fremdeln führt, weil ich keinen dieser Filme bisher gesehen habe. Und für mich ist diese Setlist ist eine also an nominierten Filmen ist eine Liste, wo ich sage, die muss ich alle durcharbeiten. Und das ist so, weiß ich nicht, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde es generell gut, dass sie mal mit der Diversität anfangen. Sie sollen aber darauf achten, auch bitte, dass es, wie soll ich das vorsichtig oder vernünftig formulieren, dass es nicht so aussieht, als wäre Diversität der einzige Maßstab.
Naja.
So,
ja.
Und
das ist,
ne? was man auch nicht vergessen darf, ist, es werden ja, und das ist ja das, wo viele Leute vielleicht am Anfang noch so ein bisschen gähnen oder vielleicht noch gar nicht so richtig zugucken. Gerade am Anfang einer jeden Oscar-Übertragung werden ja auch gerade so die Handwerker, die Leute, die diese Filme erst möglich machen, also beste Kostüme, beste die, beste das, bester Schnitt und so, die werden ja, das baut sich ja auf bis zum besten Film dann und besten Regisseur. Und das finde ich einfach gut, dass diese Leute halt auch gewürdigt werden und dass man da halt auch nochmal mitbekommt, was für eine Arbeit eigentlich hinter so einem Film steckt. Und was für mich halt immer ein großes ganz ehrlich, also für mich steht und fällt eine gute Oscar-Präsentation immer mit dem Host. Und das hat viele Jahre hat das Billy Crystal gemacht.
Und er hat das großartig gemacht. Wie alt ist er jetzt? 69, glaube ich.
Ja, er hat es ja mal nochmal gemacht, Thorsten. Er hat es nochmal gemacht. Und es war dann tatsächlich, es hat so nicht mehr die Magie gehabt, die seiner anderen, als er da Host war. Also da waren, ich weiß nicht, irgendwie fehlte da ein bisschen was. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich immer gefreut, wenn rauskam, okay, es ist jetzt wirklich jemand, der hostet da, den ich gut finde, einen guten Komiker oder so. Hat nicht Steve Martin auch mal gehostet?
Steve Martin hat es mal gemacht, das hat Chris Rock hat es einmal gemacht, Conan O'Brien hat es gemacht. Conan O'Brien hat einmal die Oscars moderiert, oder nicht? Schlaf mich doch jetzt. Ja, ich glaube, er hat es einmal gemacht. Ich glaube, also wir checken das. Wir checken das. Ja, aber Billy Crystal war schon viele, viele Jahre das Gesicht der Oscars. Und das war auch, es gab auch diese Zeit, und es war in einem anderen Leben und wir waren alle jünger und da haben wir die Oscars live gesehen. Da haben uns abends getroffen und haben uns eingezwitschert und haben versucht, die Nacht über durchzuhalten und nicht einzupennen und haben dann zwei Tage lang, das ist was für andere dann irgendwie dieser Super Bowl war oder und so weiter. Und das ist halt nicht mehr so, weißt du, das ist halt irgendwie so ein bisschen vorbei.
Weil wir halt auch alte Säcke sind, aber ich finde
das auch völlig, aber auch weil die Filmszene, weil sich das verändert hat, weil das auch, wie Thorsten sagte, mit der Diversität und so weiter. Die Oscars haben lange, lange gebraucht, um einen Anschluss an die Realität auch zu finden. Und es gab immer diese Momente, wo gesagt hat, so jetzt ist er aber auch endlich dran. Und ich glaube, das ist dieses Jahr bei Fincher so. Ne? Das war aber, denk mal an Spielberg. Ne? Jetzt hat er endlich mal was gemacht, wo man ihm Oscar für geben kann, wo man sich nicht für schämen muss. Also, jetzt haben wir das. Ja. Und das ist so dieses, das ist wie wenn man die goldene Uhr kriegt zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Hier hast du, komm, jetzt stelle ich an die Kaffeemaschine. Also es ist nicht mehr so wie früher. Also, aber vielleicht sind wir auch einfach alte, weiße Männer, die das so sehen. Kann ja sein.
Wir sind ganz gewiss alte, weiße
Männer. Eine meiner Lieblingsverleihungen war auf jeden Fall, als Schweigen der Lämmer abgeräumt hat.
Ja, die war geil. Weißt du, kannst du dich noch erinnern, wie Billy Crystal raus
ist? Ja.
Nämlich als Hannibal auf einer Sackkarre rausgezogen, steigt runter, geht zwei Schritte und verriegelt sein Auto. Ja, und dann ist man direkt zu Anthony Hopkins gegangen, hat man Hallo gesagt. Das war alles sehr, sehr charmant.
Und das war eigentlich schon, da wusste man schon, was da gelaufen ist. Ja, genau.
Anthony Hopkins auch nominiert. Also der Film
auch nominiert für Father, genau. The Father.
Davon verspreche ich mir Großes, habe ich richtig Bock drauf. Tenet nur zwei Nominierungen, und zwar für beste Audioqualität. Also nicht wie unser Podcast, der wird wohl nichts gewinnen. Und beste digitale Effekte. Was ist denn da? Hat man sich gedacht, jetzt knallen wir den Nolan mal einfach einen Latz?
Ja. Naja, Tenet war nur halt auch nicht wirklich ein großer Wurf, muss man ja auch sagen.
Ja, es gibt ja Leute, die das
wirklich... Hast du deine Meinung geändert, Thorsten?
Nee, war nicht so der große Wurf. Ich meine, ich freue mich ja über jeden, der sich hinsetzt und einen dreistündigen Film deutet. Aber es gibt ja jetzt auch das große Auflösungsbuch von Christopher Nolan zu bestellen. Wirklich. Kannst du irgendwann, bestimmt im Hanuta ist noch ein Foto drin, das was erklärt.
Im Hanuta ist ein Aufkleber und im Nutella ist eine Schablone.
Ja. Und
das Lösungsbuch wie beim Videospiel.
Das Lösungsbuch für Tenet. Das hat es für Godzilla komischerweise nicht gegeben. Schade. Und da. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich meine, der Film wird ein einigermaßen kommerzieller Erfolg gewesen sein. Und es ist natürlich, er hätte schon dafür einen Oscar kriegen sollen, dass Christopher Nolan gesagt hat, was ja, Pandemie. Das Ding läuft im Kino, Freunde. Und so hat, glaube ich, Christopher Nolan den Kinosommer gerettet. Und zwar weltweit. Und das, finde ich, sollte man ihm auch anrechnen.
Zumindest auch für Warner. Ja, das ist ganz, ganz richtig. Aber wir sind gespannt oder wir warten das jetzt erstmal ab. Und dann ich glaube, sowas kann man erst sowieso im Nachhinein richtig interpretieren.
Habe ich nicht die Erfahrung gemacht mit unseren letzten Vorhersagen, dass wir da meistens immer so richtig lagen, im guten Mittelfeld jedenfalls so.
Oder auch schon mal falsch. Das kann man so sagen, ja. Wir lagen entweder richtig oder falsch oder im guten Mittelfeld. Von daher sind wir die drei Propheten, die eisheiligen Propheten der Oscar-Verleihung. Weil manchmal stimmt es so.
Apropos Verleihung, demnächst sind ja wieder die deutschen Podcast-Verleihungen irgendwie.
Was? Ja. Podcast, deutscher Podcastpreis.
Der deutsche Podcastpreis, genau. Da kann man uns auch toll finden und dann werden wir vielleicht nominiert. Ich werde den Link mal in die Shownotes setzen. Fällt mir jetzt so ein.
Ich weiß, ihr seid da nicht so drin, aber es gibt bei Mario Kart den Mitleids-Willi. Wenn du der ganz hinten bist und extra kriegst, wirst du von so einer Kanonenkugel nach vorne geschoben. Ja. So sehe ich uns.
Wir wollen den Preis aus Prinzip. Wir wollen da jetzt Protestwähler und keine Leute, genau, die den Podcast wirklich gut finden.
Ja.
Ich finde einfach nur, dass ich möchte nichts anderes machen als mit einem Ha, du Narr, Felix Lobrecht den Preis aus der Hand reißen. Darum geht's mir.
Genau. Komplett ignorieren, dass Felix Lobrecht und Tommy Schmidt über mehrere Millionen Zuhörer haben und
komplett Nordkorea hört es.
Ja, und dann absolut. Ist es
auch okay.
Ich glaube, es ist hauptsächlich Nordkorea, die das
hören. Ja, Felix macht das schon. Die machen das schon.
Nein, der macht das gut, der macht das super. Das ist, da ist auch, wie gesagt, da sind wir wieder drei alte weiße Männer, aber wir waren ja auch, also, wir haben ja schon alles gesehen. Und ein großer Dank übrigens nochmal an mehrere unserer Zuhörerinnen und Hörer, die uns Magnus Trolljäger empfohlen haben. An dem wir sehr, sehr viel Spaß hatten. Wir haben das auch gerne geteilt und die Rückmeldungen waren.
Ich muss erst mal gucken, was ich alles geguckt habe.
Einheitlich positiv. Gary fand ihn jetzt nicht ganz so toll.
Ich fand die ganzen Visual Gags fand ich super lustig. Ich fand auch immer, wenn die Hauptfigur maskiert war, fand ich den super lustig. Mich hat die ganze Komik hat mich erinnert tatsächlich an Clever und Smart.
Ja,
so eine Clever und Smart Komik, so mit verrückten Erfindungen, die nirgendwo hinführten oder nur immer so ganz merkwürdigen, nur einen so einen Effekt hatten, wie dieser Roboter, der nur bestimmen konnte, männlich, weiblich, so, ne?
Alte Frau.
Ja, ich fand's ein bisschen zu lang und...
Sechs Teile, halbe Stunde, fandst du zu lang?
Ja, das fand ich zu lang, weil die Geschichte hätte man kürzer erzählen können. Und ich fand halt auch die anderen Figuren nicht so super sympathisch. Also es war jetzt nicht sowas... ich hab's durchgeguckt. Mein Sohn Henry und meine Frau Gundula, die sind nach der zweiten, dritten Folge sind die ausgestiegen. Also die zweite haben uns alle angeguckt, weil du ja gesagt hattest, da habt ihr so gelacht. Was auch tatsächlich stimmte, da waren ein paar gute.
Also da gab es Momente, wo ich wirklich zurückspulen musste, weil ich das nochmal sehen wollte, weil da wirklich solche Brüller drin waren. Es ist natürlich, und da gebe ich dir auch total recht, es ist ein ganz anderes Pacing, also eine ganz andere sag mal Pacing.
Ein Rhythmus, das hat
ein ganz anderer Rhythmus, ein ganz anderes Timing als unsere normalen Netflix Prime Sehgewohnheiten, was jetzt englische und amerikanische Sachen angeht. Es ist halt eine norwegische Serie und wenn ich an die ganzen skandinavischen Sachen denke, und dann denke ich natürlich auch an Adams Äpfel oder auch an diese großartigen Filme, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, Yalla Yalla.
Den habe ich nie gesehen.
Nee. Habt ihr Cops gesehen? Also mit K?
Ja,
Cops,
den habe ich gesehen, das ist schon lange her.
Den habe ich im Kino gesehen und bin zusammengebrochen. Und genau dieses Pacing, was du ja sagst, das ist so ein bisschen anders. Das hat mich auch genau in diesen Film reingesogen, weil ich eben nicht wusste, was passiert jetzt. Ich musste mich richtig zurücklehnen und musste sagen, okay, ich lasse mich jetzt mal auf die Erzählweise dieses Filmes ein.
Ja.
Und das fand ich halt bei Magnus Trolljäger großartig. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es den irgendwie auf Blu-ray irgendwie als Boxset gibt oder auf einer Blu-ray, weil den hätte ich wirklich gerne zu Hause.
Ja, das wird es bestimmt geben. Und die Serie war auch toll. Aber wie gesagt, du bist ja dann auch immer so überschwänglich, was so solche Sachen angeht.
Ja, aber ich habe so viele Rückmeldungen gekriegt, auch von den Leuten, haben gesagt, danke, dass ihr das empfohlen habt und danke, dass ich das noch sehen konnte.
Ja.
Und es ist die Serie, wie gesagt, mit dem besten Batman-Kostüm, was ich je gesehen habe. Apropos Batman-Kostüm,
Thorsten. Ja.
Batman-Kostüm?
Erster Einblick bei unserem, was wir noch nicht vorgreifen wollen, bei unserem, wie nennen wir das jetzt, Streaming für die Patreons?
Meet and Greet.
Meet and Greet.
Meet and Greet.
Genau. Für unsere Patrons gibt es demnächst ein Meet and Greet mit uns
allen. Genau. Die kommen dann mal und sagen, hallo, hallo.
Genau. Tschüss. Und für unsere Patrons wird es demnächst auch ein Tim Burton Special geben. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir mal uns bestimmte Regisseure oder bestimmte Filmgenre, also wir haben so Ideen, wir würden gerne mal was machen über die drei John Wick Filme, wo wir uns einfach mal hinsetzen und nur darüber reden, uns einfach mal so ein bisschen konzentrieren. Dann haben wir dieses Jahr noch 2021. Leute, 20 Jahre Herr der Ringe ist dieses Jahr.
Das
muss man sich mal... Leute, wir sind alt. 20 Jahre Herr der Ringe. Es ist der Wahnsinn. Dann gibt es noch einen Trailer, auf den auch wieder unsere Hörerinnen und Seherinnen und Hörerinnen uns aufmerksam gemacht haben. Es gibt einen neuen Teil von OSS 117 mit Jean Dujardin.
Ah, ja, nee, da hat der Roland mich schon... Kollege Roland hat mich da schon vor ein paar Tagen drauf aufmerksam gemacht.
Roland Heep, genau.
Der ist ein großer Fan der Serie.
Ja, in der wunderbaren Synchronisation von Oliver Kalkofe. Ah, ja, es gibt zwei Filme bisher. Zwei Filme, die auch politisch komplett unkorrekt sind. Also ganz... Der neue heißt Alarm Rouge en Afrique Noir, also auf Deutsch Roter Alarm in Schwarzafrika. Und das ganze Spiel, also der Trailer ist schon raus auf Französisch, ich habe ihn noch nicht auf Deutsch gesehen, aber natürlich hoffen wir alle, dass der liebe Oliver da wieder seine Finger im Spiel hat, weil er ist ein großer, es geht wirklich auch von der Synchro her wieder in diese Rainer Brandt-Geschichte. Freuen wir uns sehr drauf. Thorsten, was hast du denn alles gesehen in den letzten...
Ja, ich habe schon gerade geguckt. Also, was habe ich jetzt zuletzt gesehen? Ich habe... warte, ich mache nochmal auf. Ich habe jetzt gerade noch eine E-Mail beantwortet.
Wenn Thorsten zwischendurch abgelenkt ist, dann heißt das nicht, dass er nicht aufpasst. Er spielt ein bisschen Candy Crush.
Nee, ich spiele überhaupt kein Candy Crush.
Und, guckt seine GameStop-Aktien.
Aber ein Film, über den wir doch auf jeden Fall alle drei jetzt reden können, das wäre doch I Care a Lot.
Es ist I Care a Lot.
Das machen wir als nächstes. Pass auf, ich habe zuerst gesehen Greenland. Greenland ist ein Film mit...
Richard Butler. Jared Butler.
Gerard Butler.
Der alte
Schotte. Der mir sehr gut gefallen hat.
Oh.
Er fügt dem Katastrophengenre nicht das Geringste hinzu.
Ja.
Also nichts.
Nimmt auch nichts weg.
Verstehst du?
Ja.
Sparsame digitale Effekte, die alle gut sind. Im Prinzip geht es darum, Gerard Butler ist ein ziemlich guter Architekt und wohnt in Umpfelmumpf nahe Washington oder so mit seiner Familie. Und naja, im Prinzip ist so, dass es heißt, ein großer Meteorit zieht an der Erde vorbei und am nächsten heißt es, ja, pass auf, der zieht zwar an der Erde vorbei, aber so ein paar Kackbrocken werden wohl auf der Erde einschlagen. Hm. Und den Tag darauf heißt es dann, pass auf, ja, da kommen Brocken wohl. Die sind jetzt aber nicht so klein, sondern eher so wie so ein Smart. Ja, und dann kommt ein Brocken, wo die Presse dann sagt, hör mal, der Brocken, der war im Prinzip so groß wie ein Fußballstadion. Jetzt ist Chicago weg, Freunde. Das ist jetzt blöd. Und dann werden dann nochmal durchgerechnet. Sieht so aus, als ob die Erde vernichtet wird. Und dann bricht allgemeine Panik aus. Und es gibt dann Plätze in einem Bunker, das übliche Spiel in einem Bunker, und zwar in der Antarktis. Und aber wie hinkommen? Du bekommst dann so einen Code und so ein Armband und es handelt nur von der Reise. Die Familie wird getrennt, dann kommen sie da an unter Tage. Nur auf Fresse. Und aber nur so, und das ist halt, so wie ich es jetzt erzähle, so ist der Film, aber er ist richtig gut guckbar, hat mir Spaß gemacht.
Es hört sich auch sehr interessant an, muss ich sagen. Also, echt.
Ja, also ist jetzt nicht so, dass du sagst, wow, sie haben das alles nur geträumt. Nein, es sind halt Meteoritenstücke. Ja. Das haben wir bei Deep Impact auch mal sehr schön gesehen.
Deep Impact war super.
Deep Impact war halt.
War Deep Impact der bessere Armageddon, Gary?
Ja, ich fand den besser.
Nein, Mimi Leder?
Nein. Deep Impact kann nicht der bessere Armageddon sein, weil in Armageddon die Prämisse ist, wir haben 6 völlig verstörte Müllinselarbeiter. Es muss doch möglich sein, dass wir die Kacksäcke auf Meteoriten fliegen, damit die da Bohrung machen und den sprengen und dann wieder fahren. Da kann ja nichts passieren. Weißt du, und der eine will Steuerfreiheit für immer, wenn er es überlebt, wenn nicht. Und das war... wo ich dann gleich gesagt habe, gut, wie sie, auf jeden Fall. Ne? Und dann habe ich gesagt, natürlich. Also für mich war immer, based on a true story, war für mich auf jeden Fall immer Dingenskirchen hier. Und das war, der hat mich immer begeistert, der Film. Weil da war es nicht auch Michael Bay?
Michael Bay hat Regie geführt und da gab es auch gleich am Anfang gab es gleich die Keule. Da ist doch dann, da sind doch dann auch so kleine Meteoriten oder so kleine Gesteinsbrocken sind doch schon auf die Erde gefallen und haben da den einen so eine Godzilla-Figur versenkt und ja, so. Das fand ich schon sehr witzig.
Und das Chrysler-Building wird halt.
Genau. Man darf nicht vergessen, bei Deep Impact, das war eine Spielberg-Produktion, glaube ich, und Spielberg. Ich tendiere Spielberg. Ich tendiere halt immer eher zu Spielberg als zu Bay.
Ja.
So.
Das und kann dann, man aber ab.
Zweiter Film, den
ich gesehen habe. Das ist eine Empfehlung von dir,
Green. Ja, Green, ja, hörst du jetzt. Hast mich echt neugierig gemacht. Ja.
Gut. Yes. In schönen 4K, wenn man es gucken kann, macht Spaß. Was auch zweiter Film, den ich gesehen habe, auf der Fahrt nach Berlin. El Chicano. Klingt natürlich so, als wäre es ein Typ, der sich den ganzen Tag drangsaliert, aber El Chicano ist der mexikanische Batman. Anders kann man es nicht sagen. Das ist so ein Mythos in den äußeren Bezirken von Los Angeles, wo die ganzen mexikanischen Damen und Herren wohnen, wo auch so ein bisschen Kriminalität herrscht und Drogen hier und Gangs da. Und da gibt es seit 50 Jahren die Geschichte von El Chicano. Das ist so eine Mischung aus Batman und wie hieß der Typ nochmal, den Nicolas Cage gespielt hat, hier Ghost Rider. Das ist quasi El Chicano, ist halt so ein Superheld, der wohnt in der Garage, hat so einen magischen Azteken durch. Das Ganze geht so ein bisschen auf Maya-Mythologie. Und der trägt dann halt einen Hoodie und eine Lederjacke und eine Ledermaske. Und kloppt alle zusammen, kann das dann. Und das
muss spielt da jemand Bekanntes mit? Oder?
Nicht direkt so. Und das ist okay. Mexikanisch besetzt.
Okay,
und ist aber trotzdem, also du kriegst exakt, was du erwartest. Und ist halt mal, es ist halt der mexikanische Batman quasi. Und das macht auch irgendwie Laune. Der Film kommt die erste Stunde null aus dem Quark und danach nur noch. Weißt du? Und das ist halt so schon gut. Der dritte Film auf der Rückfahrt von Berlin gesehen ist, den habe ich gekauft, weil der irgendwie nicht zu leihen war, Showgirls von Verhoeven.
Und jetzt greifst du aber ganz tief in die Schublade. Ja,
jetzt Showgirls. Aber wirklich mal.
Jetzt aber Showgirls.
Gary? Jetzt
restauriert. In 90ern gedreht, trotzdem restauriert. Showgirls. Nach
Gary,
dem Buch von
Drehbuch
Joe Asterhaas.
Ja, gut.
Der wieder eine Million dafür abgegriffen hat. Ist wirklich auf so vielen Ebenen eine Scheiße.
Unfassbar.
Dass ich den schon anderthalb Mal geguckt habe, tatsächlich. Also das Showgirls ist einer der ganz wenigen Filme, wo du nur Spaß hast, weil nichts stimmt. Also es stimmt überhaupt nichts. Es ist alles, außer Kyle MacLachlan, Kandak und Robert Davi, als eine Mischung, ist man sich auch nicht klar drüber, hat der einen Puff oder ist ein Tanzlocker, man steckt nicht drin. Ja, außerdem Gina Gershon, die ganze Zeit mit nacktem Oberkörper rumläuft, außerdem kann da keiner was. Also aber auch null. Speziell die Darstellerin, deren Name mir, und dafür danke ich dem Herrn, wieder entfallen ist, kann überhaupt nicht schauspielern. Alles ist total überzogen. Der Film ist in so vieler Hinsicht schrecklich, dass es sich lohnt, sich den anzugucken, und zwar in Ruhe.
Der ist wirklich,
sich hinzusetzen, zu sagen, bitte, Film ab. Weil das ist, auch die Musik ist furchterregend, die Tanzszenen sind, als ob die nicht alle Tassen im Schrank haben. Eine ganze schwüle Dschungel-Pseudo-Erotik mit Bommeln an den Nippeln und sexistisch, bis der Arzt kommt.
Unfassbar, der Schluss ist so übel.
Ekelhaft.
Die müssen da, also Esterhaas, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber die müssen da eine Line nach der anderen sich reingezogen haben.
Absolut.
Allein beim Schreiben dieses, also da gibt's auch wirklich Geschichten zu dem Film. Das ist ja das ist ja einer dieser Kultfilme, einer dieser schlechtesten Filme, die es gibt, die man sich aber auch gerade aus diesem Grund halt auch angucken
kann. Ja, aber es ist einer der schlechten Filme, die richtig Geld gekostet haben.
Ja.
Und die zeigen, was für ein absolut krudes Gefühl für Erotik Esterhaas hat mit seinem
Unfassbar, die Szene mit Elizabeth Berkley und mit Kyle MacLachlan im Swimmingpool.
Ach, du weißt auch noch, dass sie Elizabeth Berkley, ja genau.
Ja. Das Poster war ziemlich klasse. Das Poster, man hat nur so die Silhouette von ihr gesehen, genau. Nur so dieses lange Bein. Ja, ja. Das Poster war wirklich, wirklich sehr gut und es war halt auch, ne, ja, klar, das kam 96 raus, das war dann dieses Ding, der neue von Joel Esterhaas und
aber,
was habe ich jetzt gesagt, Jan de Bont, wie hieß der Regisseur?
Verhoeven.
Verhoeven, natürlich, klar. Janne von Verhoeven, die haben natürlich auch zusammengearbeitet. Ein absolutes Trainwreck, der ganze Film. Und er ist aber beim Gucken, obwohl man sagt, ja, wir machen uns jetzt mal einen Spaß, wir gucken uns den mal an und machen uns drüber lustig. Er ist aber auch genau, was du sagst, Thorsten. Er ist so unfassbar unangenehm. Hm. Was so, man möchte wirklich, man möchte sich die ganze Zeit nur distanzieren davon.
Ja, bin ich auch.
Ja, aber was war dann der Impuls, dass du dir den gekauft hast, Thorsten?
Langeweile und du musst ja auch mal schreckliche Sachen in deinen Alltag lassen. Und das geht bei Filmen am besten so bewusst, dass du einfach sagst, okay, wir kommen.
Komm, so schlimm kann er nicht sein.
Ich hatte den auch nicht mehr um Zettel. Ich hatte den nicht mehr komplett in Erinnerung. Ich konnte mich nur daran erinnern, an diese schreckliche Musterungsszene. Wenn man sich da bewirbt für so eine Show in Las Vegas, dann stehen dann da 10 Mädels in einer Reihe und ich weiß nicht, dass irgendeiner dann super sexistisch gesagt hat, so kleine Typen, so große Typen, du bist zu fett, geh weg und so. Mhm. Und dass das irgendwie so ein bisschen schrecklich war. Aber wie ekelhaft das war, der ganze Film. Du guckst den Film zu Ende und denkst dir, was genau ist die Aussage von Showgirls?
Mhm.
Warum heißt der so? Was wollen die von mir? Mhm. Und haben die alle was an der Pfanne in dem Film? Und die Antwort ist, Ja,
definitiv.
Das war halt. Und dann kommen wir jetzt aber zu dem positiven Film und das ist I Care a Lot.
Ja.
Netflix 2021 kann man richtig gut machen, oder?
Ja. Also ich habe ihn gestern gesehen und muss auch sagen, dass der Film, der ist ungewöhnlich, weil du hast ja eigentlich, in dem ganzen Film gibt es ja nicht einen Helden. Es gibt ja nicht eine positive Figur, zu der du stehen kannst. So, du hast eigentlich zwei antagonistische Parteien, die aufeinander...
Eigentlich nicht. Die Freundin der Hauptprotagonistin ist quasi ein moralisches Regulativ, mischt sich aber zu wenig ein.
Genau. So. Also von daher habe ich die auch gar nicht so wahrgenommen. Aber
ihre Funktion ist, unsere Hauptprotagonistin ein bisschen menschlicher zu machen.
Ja, okay. Ja.
Und sie hat keinen leichten Job dabei. Das kann man wirklich sagen.
Dann der Bösewicht, kann man das sagen, wer den spielt? Ja. Ne? Ja, klar. Das wird gespielt von, oh Gott, wie heißt der denn jetzt noch? Ich wünschte, ich könnte.
Meinst du Peter Dinklage?
Ja. Peter Dinklage.
Und du benutzt Peter den Dinklage. Bösewicht. Das ist sehr schön.
Das ist auch sehr schön gemacht, weil man nimmt automatisch irgendwie an. Das ist so, da steckt so einen drin, dass er jetzt wieder irgendwie so eine witzige Rolle spielt und er spielt da aber wirklich so einen richtig fiesen Typen. Und
nee, aber die ganze, auch nicht richtig. Ich mag ihn da sehr.
Ja.
Also fangen wir von vorne an.
Ja.
Der Film hat einerseits Twists und ist deswegen einigermaßen erfüllend. Andererseits, er ist auf so eine angenehme Weise auf ganzer Linie enttäuschend. Das ist gar nicht schwer zu erklären. Die Grundprämisse ist, dass es in Amerika gang und gäbe, wie auch bei uns, habe ich mal gesagt.
Ich wollte gerade sagen, das ist bei uns auch so. Ja.
Irgendwann bist du alt und dann kommt ein Pflegedienst und die verdienen Geld mit dir. So, fertig. Und in Amerika ist es dann so wird es dargestellt und so ist es wohl auch, dass private Pflegedienste, private Pflegeorganisationen zu Leuten hingehen und dann sagen, hör mal, Tag, also wir haben Hinweis gekriegt von ihrer Hausärztin, mit der die böse Protagonistin zusammenarbeitet, dass sie eigentlich nicht mehr alleine leben können. Doch, nee, können sie nicht mehr. Und deswegen müssen wir sie eigentlich, abgesprochen mit ihrer Ärztin, per Gerichtsbeschluss, sollten sie in einer betreuten Einrichtung leben. Das ist alles sehr schön, große Zimmer, pipapo, kosten Schweinegeld. Dann wird, wenn die Leute sich das nicht leisten können, deren Haus verkauft. Die Frau, die das angeleiert hat, teilt sich ein bisschen Geld mit der Ärztin, die es veranlasst hat. Und dann machen die einen guten Schnitt damit, indem nämlich einfach das Vermögen der Person, die eingewiesen wurde, in das Pflegeheim auflösen. Und das geht auch lange gut. Es gibt Szenen, an denen die von, wie heißt die Dame?
Rosamund Pike
in einem sehr schönen Kostüm, durchtrainiert, von der Wand steht, die voller Pflegebedürftiger ist, die sie bereits verarztet hat. um sich deren Vermögen auch einzuverleiben, hoch amoralisch. Und dann stellen wir eines Tages fest, dass sich die falsche Dame aussucht. Und die falsche Dame, das ist auch wirklich so...
Gespielt von Diane Weest.
Gespielt von Diane Weest, die wirklich sehr, sehr rüstig ist und die auch ein bisschen beschattet wird, um zu gucken, was macht die eigentlich, was hat die für einen finanziellen Background. Das ist ein lohnender Fall. Dann wieder mit der Ärztin gesprochen, pass mal auf, die würden wir gerne einweisen. Der Richter glaubt der bösen Protagonistin. Und dann geht die in diese Pflegeeinrichtung, wird unter Tabletten gesetzt, das Handy wird ihr weggenommen. Problem. Der Sohn dieser Frau, die man für alleinstehend hielt, ist einer der übelsten russischen Mafia-Paten, gespielt von Peter Dinklage. Und der wird als Figur eingeführt, indem er an diesem, der wartet halt mit so Monster-SUVs und zwei Eclairs mit Creme darauf, dass seine Mutter heimlich zu dem Treffpunkt kommt, weil es darf keine Verbindung zwischen den beiden bestehen für die Außenwelt, damit die Mutter geschützt ist.
Ja, vor allen Dingen, weil er auch als tot gilt. Ne? Die leben ja alle in so einer...
Kinders, ich will euch nicht unterbrechen, aber wir sind auf ganz dünnem Spoilergebiet hier.
Ja, ja, stimmt.
Das muss man sich ja... Die Leute hatten jetzt auch 4 Wochen Zeit, sich den anzugucken. Aber das...
Ja, das muss, aber es gibt auch Leute, die brauchen 30 Jahre, bis die Showgirls gesehen haben.
Okay,
aber
was ich damit sowas sagen will...
Thorsten ist weg.
Was ich aber damit sagen will, ist, dass der Film... was du jetzt erwartest, ist die klassische Equalizer-Rache-Geschichte, nämlich, da hast du jetzt mal den Falschen an den Arsch gegriffen, du weißt gar nicht, was für eine Type das ist, also wer im Background ist, und jetzt gibt's die Fresse voll. Weißt du? Du hast den aus Versehen den Schraubenzieher an das Knie von Robocop gelegt, jetzt wirst du scherben. Das ist das Gefühl, das du hast.
Ja.
Und das wird ebenso wenig richtig erfüllt wie die anderen Handlungsstränge, von denen du denkst, was passiert.
Ja.
Und es nimmt Twists in die Richtung, Twists in die Richtung. Es befriedigt dich nicht ganz als Rache-Thriller, was ja immer das ist, was wir wollen. Diese Konsequenz.
Und das meintest du, als du geschrieben hast, der ist im Abgang ein bisschen unrund.
Der ist im Abgang, der ist im letzten Drittel unrund.
Sagen wir mal so, also bei mir, wenn er die letzte Szene, wäre die letzte Szene nicht, ne, wäre ich stinksauer gewesen. Echt. Weil die letzte Szene, okay, die war mir wichtig.
Das wäre die Krönung der Antibefriedigung gewesen.
Ja.
Das Böse gewinnt, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. So. Ja. Und das ist halt, das wäre. Aber der Schluss ist trotzdem gut aufgebaut, aber das klassische Ding mit, wenn im ersten Akt ein Revolver auf dem Kaminsims liegt, sollte im dritten benutzt werden. So sagt man ja so als Schreibregel. Von daher war es dann wieder gut. Habe ich nicht kommen sehen, ist von daher...
Ja.
Der Film ist sehenswert aufgrund seiner Darsteller, die sich schwer aus dem Fenster legen.
Also Rosamund Pike kennen die meisten wahrscheinlich aus Die Another Day. Da hat sie ja das Bond-Girl, beziehungsweise die auch, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, auch die Antagonistin gespielt. Mhm. Aber sie hat natürlich auch großartig gespielt. Sie ist halt diese kühle Britin. Diese blonde, kühle Britin. Und,
die verschlagene Britin, das hat sie quasi von der Pike aufgelernt.
Ja, ja.
Verstehst du?
Scheiß-freundliche Britin. Ja, sehr gut.
Die rote Munde von der Pike. Ja. Habt ihr denn Gone Girl gesehen mit ihr?
Ja,
und
ja klar.
Ist sie ja auch, das
Das kann sie halt sehr gut. Gone Girl,
auch Meisterleistung aller Beteiligten, muss man dazu sagen. Meisterleistung aller Beteiligten.
Ja. Fincher.
Affleck. Selbst Affleck.
Ja. Affleck, Neil Patrick Harris.
Ja.
Trent Reznor.
Echt? Die spielen da alle mit? Habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Trent Reznor spielt nicht mit, er macht quasi die Musik im Hintergrund.
Quasi zweigeteilter Film, der Buchvorlage sehr gerecht wird. Also schon
hat stark. Mich sehr, also wie gesagt, also hat mich sehr, sehr überrascht, I Care A Lot. Ich dachte, okay, das, weil Gary ja öfter auch schon gesagt hat, Netflix ist mir so eine Resterampe, aber das war wirklich ein richtig guter Film. Also ich habe den wirklich von Anfang bis zum Schluss, man neigt ja auch dazu bei Netflix immer zu gucken, wie lang ist denn der noch? Guck mal auf den Balken, wie lang ist der noch? Ich habe den wirklich von Anfang bis zum Schluss, obwohl ich echt müde war, ich habe den wirklich vom Anfang bis zum Schluss gesehen und ist wirklich... Von uns drei einen Daumen nach oben, eine große Empfehlung.
Unterm Strich ist das ein Daumen nach oben,
ja. Unterm Strich Daumen nach oben. Super. News of the World habe ich gesehen.
Oh, den hab ich noch
Tom
nicht
Hanks.
Gesehen.
Ja. Und Helena Sänger, die ja in Systemsprenger so Eindruck gemacht hat als cholerisches, die hat halt diese Störung, diese Krankheit, sie schreit die ganze Zeit rum. Ist auch ein sehr, sehr unangenehmer Film, sehr beeindruckend. Und News of the World oder Neues aus der Welt. Ich habe erst gedacht, das ist die Verfilmung des gleichnamigen Queen-Albums. Dem ist aber natürlich nicht so. Tom Hanks spielt einen im Westen nach dem Bürgerkrieg einen Mann, der durch die Dörfer zieht und durch die Camps zieht und aus Zeitungen vorliest, weil viele Leute damals nicht lesen konnten beziehungsweise keinen Zugriff hatten auf die Medien. Und das hat wirklich so einen Geschmack dieser Post-Trump Ära. Es gibt eine Stelle, wo du wirklich denkst, wo auf einmal alle sagen, so nein, das lassen wir uns nicht gefallen und wir gegen die und so weiter. Und es hat aber auch, er spielt halt zusammen, er findet halt dieses Mädchen und sie ist irgendwie von Indianern aufgezogen worden, aber sie sieht halt so deutsch aus, wie ein blondes Mädchen nur aussehen kann. Und es hat wirklich mich wirklich ein bisschen an Mandalorian erinnert.
Mhm.
Also jemand findet ein Findelkind, ein Waisenkind und muss es einen bestimmten Punkt bringen und gerät da immer natürlich, wie es im Western natürlich auch so ist, immer wieder in Hinterhalte und in Scharmützel.
Scharmützel, ein viel zu selten gehörtes Wort.
Viel zu seltenes Wort, gerne. Und Regie Paul Greengrass, mit dem Tom Hanks ja auch schon Captain Phillips gemacht hat, auch da spielt er wieder einen Captain. Ja, kann man überhaupt nichts verkehrt machen. Ein toller Film, ja. Tolle Bilder. Ja, Tom Hanks.
Tenstedt.
Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Ich nehme stark an, dass es Joachim Tenstedt ist.
Tom Hanks gewesen sein. Kann ich dir
auf Englisch spricht das, glaube ich, Tom Hanks. Aber in dem Mr. Rogers Film spricht Joachim Tenstedt Tom Hanks nicht.
Nein, er spricht da nicht. Das ist der auch sonst Thomas Jane und so spricht. Übrigens genau, war das der most disturbing Film war für mich dieser mit Tom Hanks.
Mr. Rogers.
Seltenst, aber aller seltenstens ist mir ein Film so elementar auf die Fackel gegangen wie der. Was war das denn?
Okay. Bring it on, Gary gegen Thorsten.
Nein, das hat nichts. Wenn der Thorsten die ganze Historie dann.
Ich hänge meine Strickjacke in den Schrank, Kinder, und heute Abend esse ich Menschenfleisch. So kam es die ganze Zeit rüber.
Nein, ja, so kann man das.
Der hat seine ausgestoppte Familie zu Hause sitzen, so perfekt wie der war, weißt du?
Nein, oh, Fred
das
Rogers.
Ist mein Hund Rusty.
Fred Rogers war halt ein Fernsehmacher, der Kinderprogramm gemacht hat, der in seinem Programm speziell auf die Emotionen von die Kinder ja auch haben eingegangen ist. Und im Grunde ist das so ein bisschen wie ja bei uns, was hatten wir hier Pusteblume
oder Löwenzahn, so? Peter Lustig
und
das
so
war der amerikanische Peter Lustig,
und der ja. Fred Rogers hat wirklich Generationen von Amerikanern praktisch mit großgezogen, wenn du so willst. Also das ist eine sehr geschätzte Figur. Das ist klar, wenn man sich mit der Figur nicht auskennt, könnte man schon denken, ah komm, weißt du, da dieser Zynismus, der spielt sofort, ah komm. Der muss doch irgendwo.
Aber das ist doch die Rolle des Protagonisten, die eigentlich, damit müsste sich Thorsten doch total identifizieren mit dem Kollegen, der ihn interviewen muss.
Ja.
Da hast du doch dich bestimmt abgeholt gefühlt, oder nicht?
Ja, der Kollege, der ihn interviewen muss, das ging mir auch zu holprig. Die Wandlung von dem Typen, der da null Bock drauf hat, zu dem Typen, der eine Art Gläubiger wird, das war mir, da war das. Hätte länger dauern müssen, wäre mir dann aber auch zu lang gewesen, muss ich sagen. Hätte aber länger dauern müssen.
Ja.
War nicht so mein Ding.
Es gibt, Hennes, helf mir nochmal, es gibt diese großartige Dokumentation über Fred Rogers, wer sich dafür interessiert. Ich meine, klar, jetzt denkt man sich, ja, warum soll ich mir was angucken? Irgendwie über jemanden, der Kinderfernsehen gemacht hat in den 60er, 70er Jahren in Amerika. Aber das ist trotzdem, weil einfach. Es war einfach ein guter Mensch, einfach und ohne Zynismus. Und wir sind so zynisch geworden irgendwie, dass wir so gleich hinter einer positiven positiven Person sofort irgendwas was.
Das ist nicht so. Wir sind nicht so zynisch geworden. Was wir sehen ist, wir suchen immer die absurde Kante in der ganzen Geschichte. Und die bleibt halt einfach aus, weil er einfach ein guter Mensch ist. Und je länger du den Film guckst, desto mehr offenbart sich, dass er wirklich ein guter Mensch ist. Und ganz zum Schluss denkst du dir, leck mich am Arsch, ist das ein guter Mensch. Und dann ist der Film zu Ende.
Ja, und das war der halt auch einfach so. Also das ist, es gab da mehrere.
Im Gegensatz zu Schweigen der Lämmer, wo ich gleich dachte, James Gunn, mit dem stimmt doch was nicht. Mein Arm ist in Gips, könntest du mir helfen, die Couch in den SUV zu tragen? Ja. Nee, es war ein Transporter.
Und dann, ja. Aber ich kann Thorsten verstehen, wenn man Fred Rogers nicht kannte, und das ist schon so ein bisschen eerie. Das ist schon so ein bisschen gruselig. Und er war halt, wie gesagt, so seine eigene Art gehabt.
Die betont ruhige Art,
in
den Schrank und ziehe eine identische Jacke an.
Aber das passt doch wunderbar zu unserer Rubrik. Thorsten Sträter zerstört deine Kindheit.
Ich bin kein Hater, weil das wahrscheinlich amerikanisches Kulturgut ist. Und es macht ja auch keiner einen Film über Peter Lustig oder so.
Ja, aber das habe ich mir gedacht. Wenn das in Deutschland wäre, müsste man einen Film über Peter Lustig machen. Und das würde derbe in die Hose gehen.
Es gibt ja genug störende Gerüchte über Peter Lustig, wo es heißt, der hat Kinder gehasst und all sowas.
Ja, ja.
Einfach Sachen, die dann so...
Ja, über Fred Rogers, gab es das auch. Da haben auch Leute gesagt, der war mal Sniper. Weißt du, so, solche Dings gab es. Also da gab es auch die wildesten Gerüchte. Ne? Und der war einfach, ich glaube, er war er nicht auch... Was?
Ja. Nein, nix.
Nein, also er war einfach...
Er hat bestimmt privat auch gerne mal Call of Duty gespielt.
Genau. Er war einfach ein Mensch, dem das wirklich wichtig war, dass das die Emotionen der Kinder ernst genommen wird. Und ich denke, da hat er einen großen...
Ich habe mir das mal vorgestellt, dass er ist wie die Figur aus The Counselor. Habt ihr den gesehen? Nicht The Counselor, sondern mit Ben Affleck. The Counselor war ja ein anderer. The Accountant. Habt ihr den gesehen?
Nee, den hätte ich
mit Morgan Tage Freeman.
Der ist auf Netflix, der ist nicht mit Morgan Freeman.
Da spielt er diesen autistischen...
diesen autistischen Buchhalter.
Ja, ja.
Den guckt ihr an. Das ist wirklich, also das ist einer meiner Lieblingsfilme übrigens. Ist The Accountant. Der ist ja mal großartig. Mhm. Also, Ben Affleck spielt exakt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Alle in dem Film sind gut. John Lithgow spielt mit. John Bernthal spielt mit. Und das ist guter Twist. Ganz, ganz großartige Musik. Tolle Darsteller. Super geschriebener Film. Unbedingt angucken. Also Tipp, The Accountant. Macht richtig Laune.
Gibt es denn jetzt mal ohne Spaß und gibt es denn eine Kinderserie oder eine Serie in deiner Kindheit, Thorsten, wo du dich abgeholt gefühlt hast, die dich nicht befremdet hat, wo du sagst, das ist genau für mich gemacht worden?
Ja, dann lass uns mal überlegen. Hongkong Pfui fußt darauf, dass ein Hund Karate kann. Das ist, wenn man das voraussetzt, was mir damals leicht fiel, ich habe da heute größere Probleme mit. Er sprang also als normaler Hund in die obere Schublade der Kommode und kam unten als Hongkong Pfui raus.
Stimmt.
Mal abgesehen von den leicht asiatisch-rassistischen Tendenzen, war Hongkong Pfui ein ermittelnder Hund, der ziemlich gut in Kampfsportarten war. Das ist tatsächlich auch alles, was ich davon behalten habe.
Ja, was aber auch schon reichte und was auch wirklich gut war. Ich als Kung-Fu-Fan fand den auch total großartig.
Es wurde nicht richtig ausgezahlt, dass er gut Kung-Fu, aber das war schlimmer, war es ja nur noch in Kung-Fu. Kung-Fu war, und das sollten wir jetzt mal so festhalten, Kung-Fu, David Carradine, damit geht es ja schon los, dass er einen Chinesen spielt.
Ja.
Weil es ja ausreichend Chinesen gibt, um diese Rolle zu spielen.
Also ich muss dazu sagen, Bruce Lee hatte die ursprüngliche Idee ist von Bruce Lee und Bruce Lee sollte diese Rolle spielen und da haben die Produzenten gesagt, ein bisschen zu asiatisch.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Ja.
Nein, das kann ich natürlich nicht gut verstehen. Das ist natürlich Bruce Lee, stell es mal vor. Das wäre fantastisch gewesen. Aber das ist eine derartige Scheißserie, die ja entweder, eine Minute Kung Fu, das ist ja das, worauf du wartest, eine Minute Kung Fu in einer Folge, die ja dann auch noch ein Western ist. Wir müssen uns ja klar machen, dass sie immer nur in Rückblenden sehen, wie Meister Po, was auch kein guter Name ist. Meister Po, der heißt doch Meister Po.
Ja, das ist recht.
Das war, da musstest du dann, um überhaupt aus dem Kloster rauszukommen. Im Vorspann wird ja schon gezeigt, du musst Speeren ausweichen und überhaupt. Und dann, um rauszukommen, musstest du mit beiden Armen einen glühenden Kessel, auf dem links ein Drache war und rechts, habe ich vergessen, Kombizange, musstest du nehmen und aus dem Ausgang tragen, sonst kannst du da gar nicht raus, sondern vereinfacht. Und dann zieht der halt mit Schlapphut, Rohmengetasche, knechtet der durch den Wilden Westen und löst Konflikte. auf diese geduldszermalmende Art, dass er sich provozieren lässt, bis der Arzt kommt. Der lässt sich anrotzen, anpissen, umschuppen, wirklich bis zum geht nicht mehr, bis zum Erbrechen, wo wir vom Fernseher als Mischfamilie geschrien haben, dass er dem jetzt die Fresse polieren soll. So, und dann irgendwann hat er dann immer, nein, schon gut, du dreckige Sau. Ja, kein Problem, für mich ein Glas stilles Wasser, bitte. Weißt du, die ganze Zeit. Und zum Schluss, so nach anderthalb Stunden, oder wie lange so eine Folge ging, gefühlt, zum Schluss kam dann kurz Kung Fu, meist auch nicht. Meist war er dann auch damit fertig, nee, ich habe das einfach mal ausgehalten. Herzlichen Comic.
Ja.
Aber ab und zu gab es dann Kung Fu, weil David Carradine kein Kung Fu konnte, waren das quälendste Zeitlupenaufnahmen oft von ihm, wie er versucht, das Bein hochzukriegen und dann fliegt in Zeitlupe so ein Cowboy durch die Gegend. Und ich dachte, leck mich am Arsch. Ja. Das Einzige, was noch schlimmer war, war die Rebellen von Liang Shang-Po. Ich habe von sie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja, ich habe das komplette Boxset hier stehen. Ja. Das gab es von Turbine.
Ich habe nichts gecheckt von der Serie. Ich weiß nicht, wer
die Willst du die nochmal haben? Wir haben die da.
Nein. Wan Cheng aus der Präfektur Wing Wong hat irgendwen auf dem Level provoziert, der es erfordert, dass 5 Leute losreiten durch so ein ausgetrocknetes Flussbett. Dann traf man sich, besprach das. Sehr viel Flaggen, sehr viel Stirnbänder.
Ja,
und ich habe nichts davon geschnallt. Ich war einfach zu jung. Also wahrscheinlich ist die Serie Bombe, aber also, ich habe null.
Das Komische ist, die Serie ist auch, und für mich ist das was Besonderes, weil die Serie komplett an mir vorbeigegangen ist. Und das als Kung-Fu-Fan. Ja, ich weiß nicht, wie das passiert ist.
Für mich ist die Serie ganz was Besonderes, weil sie komplett an mir vorbeigegangen ist.
Aber das Komische ist, dass die halt doch offensichtlich so beliebt ist, dass Turbine da wirklich ein extrem geiles Package draus gemacht hat. Also eine geile Sonderedition, wieder in diesem Holzkasten und so. Und ich habe sie hier noch rumstehen.
Es gibt Landstriche in Weißrussland, wo Kaviar sehr beliebt ist. Das ist auch so eine Spezialität. Da könntest du mir direkt beim kleinen Löffel sofort so einen Zinkeimer daneben stellen.
Ja, weil das ist nicht wirklich lecker.
Also es war... Für uns
als Mischfamilie.
Deutsche, draußen bimmelt, es ist 15 Uhr in Waltrop, draußen bimmelt die Kirchenglocke, es gibt aufgetauchten Bienenstich, zack, Fernseher an, mit hingehen und umschalten. Und dann kommen die Rebellen von Liang Shang-Po. Ich wusste noch nicht, was für Rebellen. Wogegen? Und das habe ich alles nicht verstanden. Wahrscheinlich eine gute Serie. Nichts gegen das asiatische Fernsehen oder Kino, selbstverständlich nicht. Im Gegenteil. Aber, da habe ich nie verstanden, die Rebellen von Liang Shang-Po, was noch? Ich versuche hier was zu finden, was ich mag.
Gary, hast du, von wegen Kung Fu, wie findest du denn die Hörspielserie, wenn du die überhaupt kennst? Es gibt nämlich eine Hörspielserie von Europa.
Horst Frank. Habe ich sogar noch eine
sehr geschätzt habe.
Mit dem Kranich. Die haben
als Schallplatten gehabt, auf dem Cover dann auch irritierenderweise Horst Frank. Und hinten.
Nein, das ist auch, ja, aber vorne ist definitiv David Carradine.
Vorne ist David Carradine, hinten sind die Sprecher und zwar mit Fotos, die aussehen, als wären sie in den Hammer Studios gemacht worden.
Das sind diese typischen.
Diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
Ja, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Streng mit Haarwichse standen die dann da mit schwarzen Rollkragenpullovern. Und dann dachte ich mir, Horst Frank, den ich von der Stimme her sehr schätze, sehr, sehr angenehm. Aber gelernt war von mir David Carradine. Und dann kam Horst Frank und das wusste ich damals nicht recht zu gutieren. Weißt du?
Ja.
Schon damals habe ich mir gedacht, wieso nehmen Sie nicht die Synchronstimme von David Carradine? So.
Und es gab aber nur 3 Folgen, glaube ich, 3 oder 4 Folgen, Gary, ne? Irgendwie davon. Aber die sind sehr, sehr. Ich fand es waren sehr, sogar sehr 5, gut.
Aber.
Andererseits wurden die Kämpfe sehr schlecht transkribiert ins Audio.
Ja, ist nicht wirklich gut. Mord!
Mein Fuß! Das war halt so ein bisschen unbefriedigend für jemanden, der gerne Kung-Fu-Filme guckt.
Wie findet ihr denn den Trailer?
Bevor du weitermachst, darf ich nochmal abschließend sagen, dass The Warrior, die Originalidee von Bruce Lee, die Bruce Lee damals hatte und vorgelegt hatte, aus der dann Kung Fu wurde, die ist ja jetzt mittlerweile sehr geil verfilmt worden und zwar sogar in der zweiten Staffel.
Was?
Seine Tochter Shannon hat das mitproduziert. Und ich weiß gerade gar nicht, wo es aktuell läuft, aber.
Auf Amazon, nee, auf Sky.
The Warrior, ja. Sky, ja. Also die soll wirklich sehr gut sein. Ich habe noch nicht viel davon gesehen. Ist komisch eigentlich, aber das ist so, das ist diese. Also nach der Idee ihres Vaters hat Shannon Lee da das mitproduziert.
Sehr schön. Machen wir mal einen kurzen Abstecher in die Welt der Trailer. Habt ihr denn den Trailer gesehen zu Mortal Kombat?
Ja.
Wo wir gerade bei Kloppe sind?
Ja.
Okay, go.
Ja, wo wir gerade bei Kloppe sind, ja.
Also, erstmal ist natürlich Mortal Kombat das einzige Computerspiel, das ich jemals eine Verfilmung bräuchte, meiner Auffassung nach. Weil mich hat immer die Storyline überzeugt. Zwei Typen stehen sich gegenüber, finish him. Und dann wird dem mit dem Schraubenzieher, werden ihm die Augen rausgeholt. Auf die Ohren wird gepisst und dann so das Mortal Kombat halt. Und ich mochte die 90er-Verfilmung dahingehend sehr gerne, weil die Spezialeffekte, nicht die Computereffekte, die waren schrecklich, aber die Spezialeffekte waren sehr gut. Also zum Beispiel der ich weiß nicht, wie der vierarmige Typ heißt.
Horst. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja.
Jürgen.
Das war schon sehr, sehr gut gemacht. Oder Kano, das ist so ein Halbterminator und so. Das war schon unbeholfenes Kino. Auch Christoph Lambert, wo du jederzeit siehst, wo die weiße Perücke angeklebt worden ist, haben sich sauber gearbeitet.
Natürlich, da spielt Christopher Lambert mit, Mensch.
Ja, Christoph Lambert.
Christopher ist in Amerika geboren. Also
Da hat Christoph Lambert den ersten Spatenstich zu seiner Karrierebeerdigung gesetzt. Und das war, den mochte ich. Und auf den neuen freue ich mich geradezu. Ich finde, so eine Mortal Kombat, das ist wie Fanta Korn. Weißt du? Du weißt, es ist nicht gut für dich.
Du solltest aber du nicht willst es tun.
Ja, und das will ich. Ja. Also Mortal Kombat, da habe ich schon in die Hände geklatscht. Ich möchte Monster Hunter möchte ich auch endlich sehen.
Auf jeden Fall. Und du weißt auch vor allem bei Fanta Cola, wie es dir am nächsten Tag geht.
Ja, und das ist mal Mortal Kombat, wird uns da vollumfänglich befriedigen.
Ja. Apropos Kater am nächsten Tag, habt ihr denn Der Prinz von Zamunda 2 gesehen?
Nee, ja. Traue ich mich nicht so richtig.
Ja, Joch. Trau dich, Gary, aber irgendjemand schrieb es im Netz und ich fand das sehr gut beschrieben. Es ist so Der Prinz von Zamunda 2 oder Coming to America, wie er ja auf Englisch heißt, zu sehen, ist so ein bisschen wie Sex mit der Ex zu haben. Man ist okay, kann man machen, aber danach denkst du dir, warum habe ich mir das jetzt eigentlich, hätte jetzt nicht sein müssen. Es gibt Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, aber ich habe am Ende wirklich gedacht, gebraucht hätte ich das jetzt nicht. Es gibt natürlich diese Momente, diese viel zu wenigen Momente, wo Wesley Snipes auftritt, die alle großartig sind, die alle Gold sind.
Wesley Snipes macht's fantastisch.
Und die Szenen im Frisiersalon sind natürlich genau wie im ersten Film das Beste.
Die Filme, er ist vom Humor her einerseits absolut kindisch geblieben und nicht mehr zeitgemäß, dann aber doch mal wieder, wenn es um Figuren geht, die er persifliert oder parodiert, wird es ein bisschen schärfer. Vorzuheben positiv ist, dass sowohl Eddie Murphy als auch Arsenio Hall sich großartig gehalten haben. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich finde, die deutsche Synchron macht einen super Job bei Eddie Murphy. Gefällt mir auch sehr gut. Die hatten wahrscheinlich wieder im Original gesehen. Fand ganz, ganz toll. Die Prämisse des Films ist so ein bisschen dämlich.
Ja.
Und ein bisschen...
Die Szenen, die in New York spielen, sind alle super. Wo du denkst die ganze Zeit, bleib doch bitte in New York und zeigt uns, wie sich das verändert hat in den letzten 30 Jahren.
Diese super bescheuerte Rückblende, warum er jetzt Vater ist. Diese super bescheuerte Rückblende.
Die ist so geil gemacht.
Der Film ist wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich auf Amazon. Er ist unfassbar häufig gestreamt worden. Es ist ein großer Erfolg. Wäre der so im Kino gelaufen, jetzt richtig geballert. Und obwohl man weiß nicht, ob die Leute, ich hoffe, dass die Leute demnächst immer noch bereit sind, 14 Euro für eine Kinokarte zu bezahlen. Ich werde es tun.
Und auf jeden Fall.
Der Film ist so, er befriedigt einen nicht ganz, weil wir, der Prinz von Zamunda, das war für uns damals neuer, frischer, großartiger Humor, und der gezeigt hat, was für eine Bandbreite, in Anführungsstrichen, Eddie Murphy hat. Und das, du kriegst dieses Aufgussgefühl nicht weg. Du kriegst dieses Gefühl nicht weg, dass du in letzter Zeit gefühlt dauernd Filme kriegst, wo die gleichen Leute wieder mitspielen, aber 30 Jahre später.
Naja.
Und es funktioniert und es ist Fanservice und Nostalgie Und der Humor muss auch einen hohen Wiedererkennungswert haben gegenüber 30 Jahre altem Material. Und das war so ein bisschen, naja, war immer noch gut. Und du musst dir immer noch überlegen, du bist Amazon Prime-Kunde und die kurbeln den mal eben für dich und verbrennen da richtig Geld oder hauen richtig Geld raus. Von daher,
ja, aber hätte nicht
gefreut, ihn zu sehen.
Ja, aber hätte nicht sein müssen. Da hätte ich mir lieber nochmal My Name is Dolomite angeguckt mit Eddie Murphy und der gleiche
Regisseur. Auch mit Wesley Snipes.
Was ein Geniestreich war.
Ja. Hammermäßig, hammerlustig, weil es einfach auch eine neue Geschichte ist und weil da Eddie Murphy auch mal zeigen konnte, was er wirklich kann, Dolomite, wie man ihn noch nie gesehen hat. Und Prince
von Zamunda. Beste Kampfszene auch, welchen Oscar für die beste Kampfszene.
Die ist ja genauso in dem Echt. My Name is Dolomite ist ja das, was Ed Wood ist eigentlich so ein bisschen. Ja. Und da ist Ed Wood natürlich auch wieder, den ich gerade auch mal wieder gesehen habe, komplett Ed Wood. Und da ist Ed Wood auch viel besser als bei SDS, bei Star. Ich habe ihn mir aber auch nochmal auf Blu-ray gekauft. Aber da ist Ed Wood ist wirklich auch der bessere Mank. Und bei Prinz von Zamunda 2 muss ich nochmal sagen, es ist viel zu wenig Eddie Murphy. Mhm. Es ist zu wenig Wesley Snipes. Und er hat auch wirklich nicht dieses, weil Prinz von Zamunda ist dieses richtige Fish-out-of-Water-Ding.
Ja.
Und das ist halt im zweiten Teil halt nicht, weil es eben nicht Coming to America, sondern Come to Zamunda ist. Und das bietet halt nicht wirklich eine Fallhöhe.
Mhm. Ja, der Film darf auch nicht zu eklig sein, nicht zu sehr drüber. Das ist immer noch Familienunterhaltung für ein weltweites Publikum. Und wird ein bisschen strenger vielleicht drauf geguckt in den Streamingdiensten.
Genau, denke ich auch.
Als bei einer Kinoauswertung. Kann schon sein.
Ja. Freuen wir uns. Thorsten hat Wonder Woman gesehen, Wonder Woman 84.
Ja, ich habe Wonder Woman 1984 gesehen. Ihr könnt mich jetzt für einen Spinner halten, aber mir hat der gefallen.
Ja, das wundert mich sehr. Also da habe ich echt ein bisschen am Glauben verloren, als ich das gehört habe.
Warum denn, Gary?
Ja, weil der Film einfach, naja, ich habe ja, was ich über den Film, von dem Film halte, habe ich ja schon gesagt.
Okay, pass auf. An dem Film stimmen die meisten Sachen einfach nicht. Da muss man mal ganz klar sagen. Aber so, wie sie nicht stimmen, finde ich es eigentlich sehr schön. Also Tatsache ist, die werden so Märchenfiguren werden dir eingeführt. Also die werden dir nicht eingeführt, es werden Märchenfiguren eingeführt. Wie zum Beispiel Pedro Pascal. Ne? Hat den Helm abgenommen und spielt eine gebrochene Figur, die Erfolg haben will für sein Kind, das ihn nicht für einen Loser halten soll. Und der Erfolg haben will, aber der alles vor die Wand gefahren, das nicht mal mit böser Absicht. Das ist das eine Ding. Dann geht's um ein Artefakt, das entdeckt wird parallel in dem Museum in Los Angeles oder in San Diego spielt der, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, San Diego. Artefakt, das dir, wenn es, glaube ich, irgendwie krümmelst, isst oder anbetest oder daran reibst, dass dir alle möglichen Wünsche erfüllt. Und dann geht es parallel nochmal um Wonder Woman, die aus irgendeinem Grund in San Diego sitzt, im Jahre 1984. Die erste Szene spielt halt in einem Shopping Mall, sehr schön eingefangen, wie die Leute sich damals gekleidet haben. Und das war eigentlich in Amerika noch zurückgenommen nach 84 als bei uns. Und da gibt es die erste Kampfszene und dann siehst du sehr lange kein Wonder Woman mehr. Mhm. Die Wonder Woman trägt also übermäßig viel Giorgio Armani im Stil der 80er Jahre. Das war die große Modephase von Giorgio Armani in den 80ern. Sieht dabei sehr gut aus. Parallel, Pedro Pascal klaut dieses Artefakt. Der ist ein großer Blender im ersten Teil des Films, der alle Leute für sich einnimmt, dabei aber total erfolglos ist. Und fängt dann an, wie im Wishmaster, einem uralten Horrorfilm oder nicht so alten Horrorfilm, sich selbst Wünsche zu erfüllen. Und er erfüllt den Menschen, kann er plötzlich Wünsche erfüllen und dafür darf er sich auch wieder was wünschen. Bisschen krude erzählt, aber es ist wie ein Märchen aufgebaut. Dann kommt Chris Pine zurück, auf die holprigst mögliche Art einerseits, aber es ist schon einigermaßen romantisch, muss man sagen. Es geht um Leben und Tod und um die Bauchbeutel der 80er. Mir hat der Film Laune gemacht. Die Bagheera, also
Bagheera war Dschungelbuch.
Bagheera ist die Pantherin aus dem Dschungelbuch, welche in der Disney-Verfilmung immer ein Männchen ist. Bei Kipling ist es ein Weibchen.
Hm. Jedenfalls, die Figur wird längst nicht so gut eingeführt. Die von, wie heißt sie?
Kirsten Wick.
Kirsten Wick.
von Kirsten Wick eingeführte Figur des grauen Büromäuschens ohne Selbstvertrauen, das durch verschiedene Wünsche immer animalischer wird, sich auch immer bizarrer kleidet, offen gestanden, und immer aggressiver wird, bis sie zum Schluss zu so einer Art, ich weiß nicht, Schwanzhund, würde Loriot sagen, mutiert. Und dann mit...
Das ist doch gar kein Wort, Thorsten, Schwanzhund.
Schwanzhund ist ein Wort, das gibt Punkte.
Nein, das ist kein Wort, das kannst du nicht benutzen. Nein, das geht nicht.
Ich kann dir ein bisschen Püree aufbraten, wenn du das möchtest. So.
Und, ich wollte mir den Sketch nachspielen von Loriot. Also, das ist doch gar kein Wort. Püree
aufbraten? Nein, danke, Mutter.
Aber diese Wandlung von Kirsten Wick in Cheetah, das hat mich in den Trailern schon sehr an Catwoman erinnert, einfach.
Das hat sind mich die noch Parallelen viel schlimmer an Cats erinnert als an Catwoman.
Stimmt.
Aber unterm Strich.
Das ist
Strich,
schon lange genug her. Unterm Strich habe ich das, was Pedro Pascal gemacht hat, sehr genossen. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht bin ich ein Spinner, aber mir hat es gut gefallen. Die Stimmung des Films mochte ich, die Erklärung von dem unsichtbaren Jet, die ja dann im Nichts verläuft, das Ding wieder komplett von die Wand
deswegen
gefahren.
Deswegen mag Gary den Film nicht, weil Gary hasst doch den unsichtbaren Jet.
Nein. Ach, das sind so viele, viele Kleinigkeiten, die ich an dem Film
einfach nicht mag. Es sind natürlich viele Kleinigkeiten, die den Film unrund machen, aber trotzdem ist es irgendwie ein liebevoller Film. So, und das ist ja die Ära, dass wir erklären den Superhelden nochmal von Grund auf neu und machen ein bisschen Fanservice, ein bisschen Easter Eggs, ein bisschen hier, ja, ein bisschen da. Und das Anteasern von tollen Kostümen, wie das Flügel-Chrom-Kostüm am Schluss, das mag ich alles ganz gerne. Und
das wird aber auch erklärt, weil das hat mich jetzt gewundert, wo kommt das eigentlich her? Das wird das im Rahmen von einer Comic-Verfilmung logisch erklärt, oder ist das,
das wird genauso logisch erklärt, warum Chris Pine jetzt aussieht, aber nur für sie wie der Typ, der in einem Apartment wohnt. Okay. Das ist vollkommen... Weiß ich jetzt nicht. Aber darum geht es nicht. Das ganze Ding ist wie ein Märchen aufgebaut. Ich mag es, sehr charmant, sehr naiv, wie der Ding jetzt gibt. Pedro Pascal sich immer wieder Dinge wünscht und dafür dann haben und Wünsche erfüllt, wie da in Palästina oder wo das war, wo gesagt wird, ja, wir wollen unseren eigenen Staat wieder. Plötzlich ziehen sich Mauern hoch, sind vom Trinkwasser abgeschnitten, pipapo. Das war schon bescheuert,
ja,
aber ambitioniert. Irgendwie so ein bisschen auch gescheitert,
aber ambitioniert. Aber
angenehm, bescheuert, ambitioniert, naiv, unterhaltsam für mich.
Das ist mal eine Würdigung eines angenehm bescheuert, aber ambitioniert. So.
Ja, genau. Angenehm bescheuert, aber ambitioniert.
Also ich bin wirklich gespannt, weil ich natürlich, wenn dann irgendwie ein Shitstorm kommt, wenn gesagt, das ist ein Cinematic Trainwreck und so weiter. Ja. Und ich möchte dem Film gerne was abgewinnen, weil ich da eigentlich gut, wie gesagt, ich möchte, dass der gut ist.
Geh mit der Einstellung dran. Weil
ich möchte, dass der mir gefällt.
Du kannst dir bei dem Film alle 3 Minuten das Maul zerreißen, wenn du Bock drauf hast. Du kannst ihn dir aber auch einfach nur angucken. Das geht auch.
Das konnte man bei Batman und Robin auch. Wenn ich Batman und Robin als eine Hommage an die 66er-Serie gesehen habe, kann ich mir den Film mit Spaß 90 Minuten angucken.
Das Bittere ist, dass als der rauskam, Batman und Robin, habe ich den für das Wochenende total super gefunden. Du brauchst ja immer Dinge, die du gegenhalten
ich
musst.
Auch. Ich auch, ja.
Das ist ja.
Aber über die Rezeption von Batman und Robin haben wir schon so oft gesprochen. Sag
noch
mal,
schlimmer, komm, ich mache noch schlimmer. 2005 kam Batman Begins. Ich sah den Trailer und dachte, wozu das denn? Das ist so, das, weißt du?
Ja.
Und das ist, warum?
Deswegen erst gucken, dann urteilen.
Ja, genau.
Habt ihr denn WandaVision gesehen?
Ich habe das immer noch nicht gesehen. Ich habe jetzt ewig keinen, mir fiel mein PIN nicht mehr ein.
Du guckst dann Showgirls. In der Zeit hättest du dir auch WandaVision
Amazon
angucken können.
Ja, aber Amazon. Und WandaVision möchte ich jetzt mit anfangen.
Gut, ja. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, damit wir Thorsten nicht spoilern, Gary.
Ja, spoiler mich nicht, ich mache mir mal eben Kaffee.
Mach dir mal einen Kaffee, genau. Und alle, die WandaVision noch nicht gesehen haben, sollen sich jetzt auch einen Kaffee machen. Gary, bist du zufrieden mit WandaVision?
Ja, ich war zufrieden. Ich war vor allen Dingen positiv überrascht. Ich fand es als großer Sitcom-Fan, fand ich natürlich die ganze Serie, es war praktisch ein Liebesbrief.
Liebeserklärung, die Songs, die Einstellungen, wenn man sich jetzt das Making-of anguckt,
ja,
da war wirklich ganz, ganz viel
von
Knowledge.
Von Dyke Show bis über Mary Tyler Moore, bis über Modern Family, bis hier Malcolm in the Middle, es war alles dabei.
Malcolm in the Middle habe ich so derbe, hart abgefeiert, ja, die Folge. Und es ist ich habe gesagt, okay, sie begeben sich jetzt natürlich so ein bisschen auf dünnes Eis, ziehen die das jetzt wirklich durch. Aber was ich wirklich im Nachhinein wirklich toll fand, ist, dass es eben, ich habe ja gesagt, ist Westview, also der Ort, wo das spielt, ist das jetzt das neue Twin Peaks? Nein, ist es natürlich nicht. Es ist aber auch nicht das neue Lost. Das heißt, das Geheimnis, was hinter dieser ganzen Prämisse steckt, das wird ja im Laufe der Serie gelöst. Nicht am Ende. Es wird nicht am Ende der Vorhang gezogen und gesagt, guck mal, da stand die ganze Zeit ein Zauberer und hat die Fäden gezogen. Da kamen viele Leute nicht mit klar. Genau das hat mir gut gefallen, dass man Stück für Stück realisiert hat, was jetzt eigentlich Phase ist.
Absolut. Also ich fand es super, dass man am Anfang zum Beispiel wirklich konsequent diese Dick Van Dyke Sitcom-Format durchgezogen hat. Wirklich, konsequent.
Konsequent.
Und dann bei der zweiten Folge, da waren dann schon so leichte Risse oder beziehungsweise so leichte Andeutungen zu sehen und das nahm dann natürlich immer mehr zu, was einer dann natürlich dann auch bei der Stange hielt, weil man gedacht hat, naja, komm, die können es jetzt nicht ewig so durchziehen. Ne? Und sie haben dann auch genau an der richtigen Stelle der Rhythmus passte da dann perfekt. Ich fand's überraschend gut. Bin da auch mit überhaupt keiner Erwartung rangegangen an dieser Geschichte. Jetzt ist Vision und Wanda, die sind jetzt, natürlich habe ich die auf dem Schirm gehabt, aber die waren jetzt auch nicht so die Figuren im Marvel Universe, für die ich so brannte. Aber nichtsdestotrotz haben die beiden das super gelöst und auch schauspielerisch natürlich. Und
die haben unheimlich viel zu tun gehabt.
Ja, natürlich. Ne,
wenn du mal anguckst, was Paul Bettany da auch abfackelt und Elizabeth Olsen natürlich auch emotional
Catherine
auch
einfach Hahn auch wieder.
Catherine Hahn, mein Gott.
Die großartige Catherine Hahn.
Die ich seit vielen Jahren total verehre. Catherine Hahn ist spitze und auch die Schauspielerin, schlag mich tot, ich weiß ihren Namen nicht, die Monica Rambeau spielt, die ist auch total toll.
Catherine Hahn, ne, da muss ich sagen, das ist jetzt, weil wir vorhin von Cloris Leachman gesprochen haben.
Ja.
Das ist so eine Schauspielerin, in dem Format, weil sie die sowohl das eine als auch das andere spielen kann. Und das ist die eine unheimlich, also gerade auch wenn ich daran denke, in Parks and Recreation spielt sie in ein paar Folgen, spielt sie mit in einer Staffel, spielt sie großartig mit und sie spielt ja immer nur Co-Starring. Ich wünschte mir wirklich mittlerweile, dass sie mehr so in den Mittelpunkt rutscht. Es gibt ja eine Serie mit ihr, die ich aber noch nie gesehen habe. Wo sie irgendwie auf HBO läuft, ich weiß gar nicht so richtig, worum es da geht, aber...
Ich habe WandaVision jetzt nochmal gesehen, das zweite Mal, und da sind, wo du sagst, es sind in jeder Folge diese Momente drin, wo du denkst, oh, was ist denn jetzt passiert, was bleibt auch in der allerersten.
Tatsächlich.
Nur ich glaube, beim zweiten Mal fällt es dir halt auf, weil du weißt auch, was passiert. Nur mal ganz kurz, ohne zu spoilern, das Finale, war das zu konventionell Marvel-mäßig oder?
Och, ich fand's in dem Moment, wo ich es erlebt habe, fand ich's völlig in Ordnung. Also da, ich hatte damit keine Probleme und ich hatte übrigens auch mit dem Finale von Lost keine Probleme. Also
okay, gut, aber dann machen wir jetzt die Tür nicht noch auf. Nee. Also WandaVision, Kat Dennings und auch ganz toll. Ich fand eben, weil sie einfach das Format Fernsehen so bedient haben. Das ist eine Liebeserklärung an das Format Fernsehen und an das Serial. Habt ihr den Trailer gesehen zu Cruella?
Ja.
Cruella de Vil.
Cruella de Vil. Emma Stone als Cruella.
Nee, aber kann nur gut sein, ne?
Sie beerbt quasi Glenn Close. Was man nicht machen sollte. Wenn ich euch dran erinnere, es war eigentlich der erste Film von Disney, der diese, wir machen jetzt einen Zeichentrickfilm in real. Konsequent durchgemacht. Und das war im Kino damals ein richtiges
Ereignis. Also ist es praktisch ein Prequel, wenn man so will.
Eigentlich, es ist das Prequel, es ist das Becoming of, wie wird sie, die Origin Story, wie man so schön sagt.
Ja, ich mag ja alles, was wo Emma Stone mitspielt, das ist ja, von daher finde ich es erstmal interessant. Jetzt ob den Sinn und Unsinn des Films, ja, weiß ich nicht. Also das
sah erstmal gut
aus, es sah stylisch aus. Und ich habe so das Gefühl gehabt, man geht so jetzt, man will jetzt so in so eine Richtung gehen wie, wie heißt der noch? Hier von Joker, Justice League. Wer ist denn noch? Die, unsere,
Harley Quinn.
Ja, Harley Quinn.
Ja, das hat ein bisschen Harley Quinn-Touch auch auf jeden Fall.
Ja, ja, genau.
Das ist nicht schlimm, Gary. Solange wir drei gemeinsam gleichzeitig veroppern, können wir uns immer noch helfen. Ja.
Und auf den freue ich mich tatsächlich. Auf den freue ich mich wirklich, auf Suicide Squad, auf den neuen.
Ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber nur kurz zu Cruella. Emma Thompson und Emma Stone in einem Film.
Ja, natürlich. Ja,
ne? Es gibt einen Moment im neuen Trailer, wo Emma Stone als Cruella sagt, I'm a woman, hear me roar.
Ah, okay.
An was erinnert uns das denn?
Thorsten.
An,
ich weiß es eben.
Wo ist das nochmal?
Ist das nicht,
das ist Batman Returns, das sagt Michelle Pfeiffer.
Genau, das sagt Michelle Pfeiffer,
I'm Catwoman, hear me roar.
Ah, okay.
Ja, genau.
Wenn sie sich vorstellen, hinten explodiert alles.
Ja, ja, genau.
Sie macht diesen Überflip, steht dann vom Pinguin und vom Batman.
Sie sprengt das Geschäft von Max Schreck in die Luft. Erst ist sie durchgegangen mit der Peitsche, dann kommt sie raus, flack, 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 bleibt vor Batman stehen und sagt, I'm Cam. Und im Hintergrund, dann explodiert es erst. Ja, ja, genau.
Sie atmet schwer und sagt, I'm Catwoman, hear me roar, und dann explodiert. Die Peitsche hat Michelle Pfeiffer übrigens immer noch im Kleiderschrank, hat sie neulich mal rausgeholt wieder.
In das Kostüm musste sie quasi eingenäht werden, das war wohl ganz, ganz schlimm.
Ja, das war eine ganz heftige Sache.
Dazu aber zu dem Kostüm der Tim Burton-Filme an anderer Stelle mehr.
Genau.
An anderer Stelle mehr. Also Star bei Disney Plus ist wirklich, also es sind schon auch ein paar neue Sachen dabei. Atlanta ist dabei. Und eine Serie, die ich quasi durchgebinged habe, ist die High Fidelity Serie mit Zoe Kravitz.
Doch, ja.
Gleichzeitig ist aber auch der Film mit John Cusack auch drin. Also der Film ist schon sehr gut. Das Buch ist natürlich fantastisch, Nick Hornby. Ja. Der Film ist gut und die Serie ist auch nochmal richtig, richtig schön. Sie hat ganz viel aktualisiert und es kommt natürlich ganz viel Bowie drin vor. Ich als Bowie-Fan bin natürlich abgegangen. Also hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Noch eine Sache, auf die Gary mich aufmerksam gemacht hat, wo ich echt überrascht war, ist Longshot. Nicht The Longshot, sondern Longshot.
Ah.
40-minütige Dokumentation auf Netflix. Gary, sag mal was kurz dazu, weil wir waren gerade schon bei Curb Your Enthusiasm.
Ganz genau. Ein junger Latino wird verdächtigt, eine Zeugin in einem Gangprozess in Los Angeles auf offener Straße erschossen zu haben. Der Mann beteuert natürlich seine Unschuld und sagt, ich kann es gar nicht gewesen sein, weil ich war zu dem Zeitpunkt, war ich mit meiner Tochter bei einem Baseballspiel. Haha, können Sie das denn beweisen? Und er legt zwar die Eintrittskarten vor, aber das reicht dem Gericht nicht als Beweis. Und irgendwie kommen die dann plötzlich da drauf, ich weiß gar nicht, ich glaube sein Anwalt, er hat einen unheimlich tollen Anwalt, einen unheimlich engagierten Anwalt. Also es ist übrigens eine wahre Geschichte, also es ist eine Dokumentation.
Das ist eine Doku,
Der kommt dann plötzlich dahinter, dass zu dem Zeitpunkt, wo er in dem Stadion war, dass da ein Filmteam von Curb Your Enthusiasm eine Episode gedreht haben, weil Curb Your Enthusiasm ist ja auch so im Dokumentarstil gedreht, ne, so ein bisschen, oder?
Mock-Doc-Ding.
Ja, Mock-Doc.
Ja, ganz genau. Ist nicht ganz, aber es geht
nicht so. Ganz,
es
ist, nicht so wie bei anderen Formaten, bei The Office oder so, aber
es wird viel improvisiert und deswegen.
Ganz genau. Und die mussten ja, weil die wollten in einem vollbesetzten Stadion spielen und sie wollten es auch praktisch so Low Profile machen, damit das alles sehr, sehr authentisch wirkt. Und deswegen hatten sie verschiedene Kameras installiert, hatten sie verschiedene Kameramänner mit Teleobjektiven, die das praktisch gefilmt haben. Naja, und das, ich will da jetzt gar nicht vorgreifen, aber das spielt eine wichtige Rolle in der ganzen Dokumentation.
Genau, und die Dokumentation ist 40 Minuten lang. Ich habe sie angefangen, habe gedacht, so interessiert, richtig interessieren tut mich das nicht. Aber dann kommt dieser eine Moment.
Ja.
Wo das ganze Ding kippt. Also das ist wirklich eine Empfehlung, Gary. Danke, dass du mir das gesagt hast, weil das ist wirklich ist echt auch ein Einblick.
Wo du echt
Einblick
denkst, sag mal, sowas kann doch nicht, das ist so unglaublich, dass sowas passieren kann. Ne?
Ja, und übrigens High Fidelity nochmal ganz kurz. High Fidelity spielt in Brooklyn. Es dürfte Thorsten auch sehr gefallen, weil man hat wirklich das Gefühl, man ist jetzt richtig in den Straßen da. Und
das ist cool. Ich wollte die auch immer sehen. Die Kravitz macht ja auch eine gute Figur. Ne? Also
Kravitz
die
ist super. Ja, ich meine, sie sieht natürlich aus wie ihre Mutter und ihr Vater zusammen und ist halt natürlich klar, fanden das jetzt wieder einige.
Nochmal, wer ist denn dann nochmal die Mutter?
Lisa Bonet.
Hä, die Lisa ist doch mit dem Aquaman zusammen, oder nicht?
Die ist, ja.
Die mit dem ich auch fünf Kinder?
Also Lisa Bonet aus Angel Heart hat damals mit Lenny Kravitz zusammen eine Tochter bekommen und das ist Zoe Kravitz.
Ah, okay.
Genau. Und Zoe Kravitz sieht aus wie, also die haben einen sehr guten Tag
Lisa
gehabt.
Lisa Bonet
Zoe
ist jetzt mit Aquaman zusammen.
Genau.
Ja. Und wirft mit nacktem Oberkörper Äxte auf Scheiben. So.
Und was man so macht.
Was man so macht. Und das ist deren Tochter. Und sie spielt auch Catwoman im jetzt gerade eben abgedrehten.
Ganz richtig.
The Batman.
Ja,
ganz richtig. Lisa Bonet?
Nein, die Tochter,
Nein,
Zoe Kravitz.
Aquaman. Nein, Zoe Kravitz.
Zoe Kravitz, okay.
Ja. Ja, das ist allerdings. Noch zwei Netflix-Serien, über die wir kurz reden können. Pretend It's a City von Martin Scorsese.
Ja, sehr schön.
Gefällt mir auch. Was ist denn sehr gut.
Sehr kurzweilig. Ja, das ist einfach, das sind Martin Scorsese hat vor ein paar Jahren schon mal eine Dokumentation über die Autorin Hennes, sag mal.
Ich such's auch gerade.
Ich habe den Trailer gesehen, hab schon gelacht.
Fran Lebowitz, ganz genau.
Fran Lebowitz, genau.
Ganz genau.
Ja, gucke ich sofort, gucke ich heute noch.
Genau, ja. Und sie ist halt eine typische, ja, man könnte schon meinen, sie ist so aus einem Woody Allen-Film so rausgesprungen, so als Figur. So, sie ist eine jüdische kettenrauchende Autorin aus New York und hat halt zu allem eine Meinung und ist sehr pointiert in ihrem Humor. Und ja, und Martin Scorsese vor allen Dingen hat einen Riesenspaß. Du hörst immer nur Martin Scorsese lachen. Also mal sitzen sie auf der offenen Bühne, also vor Publikum. Da haben sie wohl so eine Interview-Session gemacht, mehrere Interview-Sessions, so Events. Und dann wird sie wieder interviewt in irgendeinem Café oder in so einer Kneipe oder in so einem Pub. Und es ist, aber Martin Scorsese hat so einen Spaß und ich finde, man kann auch selber Spaß haben. Ey. Das ist, die ist wirklich die, ja, also das, man kriegt so ein richtiges New York-Gefühl, nur von den Erzählungen von der Frau.
Absolut, genau. Dann The History of Swear Words.
Das hat mich nicht gesehen, weil ich
das hast du nicht gesehen. Also die Serie, die quasi für Nicolas Cage gemacht worden ist. Leider,
Synchro, was los?
Nein, es gibt keine deutsche Synchro. Ich habe unseren lieben Freund und die Stimme dieses Podcasts, Martin Kessler, angerufen. Ich habe gesagt, Martin, was ist los? Wieso sprichst du das nicht? Und er wusste gar nicht, dass er ist gar nicht erst angefragt worden. So, und dann hat er mich kurze Zeit später kontaktiert und hat gesagt, nee, das kann man nicht synchronisieren. Nee. Das hätte er auch so nicht synchronisiert. Reden wir beim nächsten Mal drüber. Ich fand es kurzweilig. Ich hätte ein bisschen mehr mit Sprachwissenschaftlern noch gearbeitet, anstatt mit Komikern. Aber Cage ist schon wirklich toll. Ganz kurz noch, Flora und Ulysses habe ich gesehen auf Disney Plus. Der Film mit dem Eichhörnchen.
Der war mir ein bisschen zu süß. Also selbst mir war der ein bisschen zu süß.
Das klingt doch schon knallhart.
Ja, aber pass auf, fandest du nicht, dass das sehr in Richtung Malcolm in the Middle ging und Community? Also nicht nur von den Leuten, die da alle mitspielen. Und es ist eine neue Geschichte, es ist auch eine Geschichte, die nicht zynisch ist.
Nee, ja, also.
Und der Film ist 90 Minuten lang, also ich war sehr positiv überrascht. Und nicht nur darüber, dass dieses Eichhörnchen so unfassbar animiert worden ist.
Ja.
Denn wenn man Eichhörnchen kennt, dann weiß man, ja, Das machen die.
Genau.
Also, nochmal. Ist vielleicht nicht ein Film für Thorsten, aber egal. Dann habe ich noch eine Frage an euch. Habt ihr den Film Ganz Akimbo gesehen?
Nee, aber möchte ich gerne als nächstes gucken.
Ja, bitte guckt den bis zum nächsten Mal. Ich habe den gesehen und möchte gerne wissen, was ihr davon haltet.
Ja, Daniel Radcliffe pimmelt sich ziemlich viel durch so Genreperlen, ne?
Ja, genau, Jungle habe ich mit ihm gesehen auf Prime. Der hat mir sehr gut gefallen. Den hatte ich
Horns ist auch gerade auf Prime.
Wer?
Horns, vor ihm so Hörner
wachsen. Den habe ich schon vor ein paar Jahren gesehen. Es ist ja ein Buch nach Joe Hill, also dem Sohn von Stephen King.
Guckt euch bitte Ganz Akimbo an, da reden wir beim nächsten Mal drüber. Wir reden beim nächsten Mal auch über Justice League. Wir reden beim nächsten Mal über Cherry, den neuen Film von den Russo Brothers mit Tom Holland. Da habe ich ganz hohe Erwartungen dran. Ja. Und wir reden mal beim nächsten Mal auch über Falcon and the Winter Soldier. Jo. Wir haben euch beim letzten Mal gefragt, das war unsere Mystery Box Frage. Achso, apropos Greenland, Thorsten, das neue Hörspiel von Oliver Döring, fantastische Geschichten, passenderweise der todbringende Stern. Ein Meteor fliegt auf die Erde von H.G. Wells. Eine Endzeitgeschichte natürlich. Eine andere Endzeitgeschichte, die ich sehr, sehr empfehlen kann als Hörspiel. Gary hat sie, glaube ich, immer noch nicht gehört.
Doch.
Oder hast du sie gehört?
Doch.
Hast du sie gehört? Und auf Erden Stille.
Und auf Erden Stille ist so Last of Us mit ohne Zombies.
Mit ohne Zombies und ein bisschen Quiet Place auch dabei.
Ja, 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 ja.
Erste Staffel, lohnt sich zu hören. Reden wir auch beim nächsten Mal nochmal
drüber. Ich möchte noch, ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich hier hausen. Also, weißt du, man hat ja den Deutschen jahrelang vorgeworfen, sie können nichts Atmosphärisches. Das wird alles immer so typisch deutsch. Weißt du, ist alles so typisch deutsch, ne? Aber mittlerweile muss ich ja echt sagen, haben sie es, was Atmosphäre angeht, haben sie es drauf. Was natürlich auch daran liegt, weil diese Programme ja, wenn sie bei irgendeinem Streamer laufen, natürlich nicht nur mit dem deutschen Publikum im Auge produziert werden, sondern auch mit dem internationalen Publikum. Und das ist
so wie Dark
natürlich.
Oder?
Genau, genau, sowas wie Dark. Und das ist auch, halt auch so eine extrem depressive Serie, die aber so eine gewisse Magie hat. Also es ist im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, da ist ganz viel Stephen King drin. Da ist, das ist im besten Sinne ist es eine Haunted House Geschichte, aber es ist ein Plattenbau in irgendwo in der DDR. Du siehst das Haus immer nur, die Häuser immer nur so von unten. Du siehst, und es hängt immer so Nebel.
Wieder, ja.
Es hängt immer nur so Nebel über diesen Dächern. Und du siehst nie das Dach von den Häusern. Ne? Und spielen ganz tolle Schauspieler mit.
Charlie Hübner.
Genau. Gunilla und ich haben die erste Folge geguckt und haben dann so gedacht, hör mal, wollen wir weitergucken? So einen Tag oder zwei Tage später, wollen wir weitergucken? Da sagte ich dann so, ja, bei welcher Folge waren wir denn stehen geblieben? Na, wir haben den Piloten geguckt. Ich sag, echt? Wir haben den Piloten. Mir kommt das vor, als wenn wir die ganze Serie schon gesehen haben. Und dann muss man sich echt da durchackern. Aber es ist... ja, es ist also atmosphärisch wie die Hölle. Also es ist wirklich...
Spielt das in der DDR oder ist das...
Das wird nie thematisiert, aber okay. Man kann eins und eins zusammenzählen. Es ist extrem unangenehm teilweise auch. Aber es ist hier und die unsere Kollegen von Birnblatt, die haben wieder so ein Retro-Ding, so ein Retro-Schober mit... VHS-Ästhetik. Was ich mir unbedingt angucken muss, ist noch das Making-of, weil da ich habe viele Fragen zu der Serie.
Okay.
Es ist, wie gesagt, es ist sehr Stephen King-mäßig und ich finde es, obwohl sie keine gute Laune macht, das ist echt keine Serie, die eine gute Laune macht, hat sie doch was.
Ist es der, ist es der größte Gegenentwurf zu Pastewka, den man sich vorstellen kann?
Ja, würde ich sagen.
Okay.
Ja, absolut. Das hast du einen guten Vergleich gebracht.
Ja,
da hast du einen guten Vergleich gebracht, absolut. Also trotzdem sehenswert. Läuft auf Sky. Darf ich noch was sagen, was ich...
Natürlich, wir haben
alles. Dann habe ich mir noch die Foo Fighters Dokumentation, habe ich mir endlich gekauft. Food Fighters, ja.
Die Food Fighters.
Ja. Und was ja auch nochmal echt genial ist, ist The Bodyguard. Ne? Das ist ja auch eine so eine...
Ich warte noch auf den zweiten Teil.
Ja,
also ich würde gerne noch eine Staffel sehen, das hat mir sehr gut gefallen.
Genau, läuft auch derzeit auf
Netflix.
Auf die Eingangsszene von der Pilotfolge ist der absolute Hammer. Das ist also unglaublich, kaum was Spannenderes gesehen.
Gary, die Foo Fighters-Dokumentation, ist das aktuell? Ist das zum
neuen
Album?
Nee, es ist was Älteres. Es ist nicht zu dem neuen Album, aber es ist trotzdem eine, die ich mir schon lange mal holen wollte. Und die habe ich mir jetzt einfach
mal
gelassen.
Das neue Album ist richtig geil.
Ja, es ist geil.
Das neue Album
Stimmt.
ist richtig gut.
Ich mag auch, ich gucke im Moment total viele Interviews mit Dave Grohl und so. Das
sie
macht total Spaß.
Sie machen auch mal ein paar neue Türen auf. Das finde ich richtig.
Was ich noch empfehlen möchte, das läuft derzeit auf Sky tatsächlich, obwohl ich nicht so gerne Werbung mache für Sky, weil das einfach...
ist die Hausen-Serie, ist die auch mit gutem Ton? Ist die mit Surround-Sound?
Das kann ich dir gar nicht sagen, Hennes, da achte ich doch nicht so drauf.
Aber du kannst doch bei Birnblatt, kannst du mal hinten drauf gucken, ob das weil das würde mich...
Ich muss mich selbst einschätzen.
Weil ich habe den Horror, wenn ich Wonder Woman 84 und Justice League auf Sky gucke und da kein Surround-Sound ist, dann sage ich, warum gucke ich das dann? Weißt du, wenn ich möchte...
Weil noch Bild dabei ist.
Aber sagen wir mal so,
das
es lohnt sich
nicht sein.
Es lohnt sich definitiv die DVD oder Blu-ray Version zu gucken, weil das Bild, weil es spielt vieles im Dunkeln oder im Halbdunkeln und da braucht man nichts zu sagen bei Sky.
Nee, ne? Da müssen wir nichts zu sagen.
Ja, nee. Da, das, von daher genau.
Halbdunkel und dann Sky. sind ja auch.
Dann such mal, Gary, eben kurz, was du noch in die Kamera. Ich halte mal kurz für alle Leute, die es nicht sehen. Ich halte die neue Deadline in die Kamera.
Ja, bewegst du noch mehr, dann kriege ich direkt einen Schlaganfall. Langsam, nicht so viel bewegen, Reflexion.
Ich halte die neue Deadline in die Kamera. Das beste deutsche Filmmagazin mit ganz vielen Interviews. Und einfach wie immer ein großartiges Magazin.
Also eine Serie, auf die ich noch aufmerksam machen möchte, das ist Your Honor. Brian Cranston.
Your Honor mit Tommy Horner. Der wird jetzt zu Hause vorbeikommen.
Zeig's mir nachher, Gunnar.
Und sagt hier, ich habe einen Ball, ich will spielen.
Ganz genau. Großartige Serie, also eine begrenzte Serie, es wird nur eine Staffel geben, Gott sei Dank.
Miniseries.
Bryan Cranston spielt wieder einen Familienvater, der alles tut, um seine Familie vor dem Bösen zu retten oder um das abzuwenden. Und er spielt wieder großartig und es gibt wieder diese berühmten Bryan Cranston Momente, wo der Figur bewusst wird, dass so sein ganzes Lügengerüst so langsam anfängt einzustürzen. Dann wirkt er immer plötzlich so unheimlich schmallippig, finde ich. So, dann steht er da und guckt er immer so ganz merkwürdig. Und das ist also, es ist ein bisschen wie Breaking Bad, aber auf einer komplett anderen Art auch. Aber trotzdem spielt er da wieder einen treusorgenden Familienvater. Das
ist eine super Beschreibung, Gary. Es ist wie Breaking Bad, nur ganz anders.
Entschuldigung, ich habe das nicht richtig erzählt. Die Rolle ist tatsächlich ein bisschen ähnlich wie in Breaking Bad.
Ich weiß warum. Beide werden von Bryan Cranston
gespielt. Und in beiden spielt er einen Familienvater, der alles tut, um seine Familie zu retten.
Retten. Zu retten. So. Und das Ganze spielt in Witten. Und da kann man reiten. In Witten und nicht in Manhattan.
Ja, genau.
Weil in Manhattan gibt es Ratten, die sind so groß, auf den kann man reiten. So, wir haben euch beim letzten Mal gefragt, das war unsere Mystery Box Aufgabe, was eure Lieblingsmontagen sind im Film. Also wenn bestimmte Zeitabläufe gerafft werden oder bestimmte Sachen.
Schon bei 2:11.
Ja, aber das ist, wir können auch mal, so, kann man ja mal machen. Wir haben ja Zeit. So, und da kamen sehr, sehr, sehr viele Anfragen. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Es gibt diese ganz typischen Trainingsmontagen. Danke an Jörg Pape, du hast da wirklich ganz viel geschrieben. Es gibt Rambo natürlich, es gibt Highlander.
John Rambo heißt der Mann.
Ja, John Rambo.
Da nicht immer, mal, ne? Sagt bei ihm nicht immer bei Superman und sagt Rambo. Ja, ist John Rambo.
Ja, weißt du.
Ja, aber wir reden von dem Film. Wir reden von dem Film Young Blood. First Blood.
Young Blood ist mit Rob Lowe.
Young Blood ist war der
der Eishockey-Film mit Rob Lowe.
Genau. Und es gab einen Sänger, der ist Sidney Young Blood.
Ganz genau.
This world a better place.
Zweite Single von Sidney Young Blood, Thorsten.
Ja, da hast du den Thorsten jetzt nackend unter der Dusche erwischt.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
All we can do is sit and wait.
Echt? Ah, ja. Okay.
Ja. Also.
Danach riss es auch ab.
Ja.
Weil alles handelt nur davon, dass irgendwie man nichts auf der Kette zu kriegen. Weißt du?
Ja.
Ich kann nur rumsitzen und wenn ich nur könnte, würde ich die Welt zu einem besseren Ort machen, kann aber nicht, sitze nur rum. Das ist bedauerlich.
Prokrastination als System. So,
ja.
Also. Highlander, also diese typischen Trainingsmontagen, wo dem Protagonisten beigebracht wird, wie er zu kämpfen hat. Highlander, später dann Mask of Zorro, Hot Rod natürlich auch, da sind wir dann bei den Parodien. Der wunderbare Film mit Andy Serkis, hätte ich beide gesagt, Andy Samberg. Und dann natürlich ganz, ganz klar Team America, da wird das ja auch noch thematisiert musikalisch. We need a montage.
Mhm.
Ja. We need a montage more than Ben Affleck needs acting lessons. Das ist auch großartig. Da kommen ganz viele. Natürlich eine der großartigsten Montageszenen am Ende von Die üblichen Verdächtigen von Bryan Singer, wenn alles quasi sich aufdröselt. Ja. Das ist auch eine. Aber es gab schon Montagen, auch am Anfang direkt von Raising Arizona. Auch ein wunderbarer Coen-Film mit unserem Freund Nicolas Cage. Was haben wir dann noch? Jede Auto-Umbauszene im A-Team ist eine Montageszene. Fand ich auch fantastisch. Ja. Dann unser Freund Thorsten Schlautmann hat geschrieben, Way of the Dragon, der Kampf mit Bruce Lee und Chuck Norris. Ja. Gary mit der Katze, wo die Katze immer dazwischen geblendet wird.
Das war im Kolosseum, ne?
Ja, ja.
Im Kolosseum, genau, die Szene. Dann LA-Story.
Wo ihm so Fist voll auf Brusthaar, wo ihm das so wegreißt.
Ja, genau. Super
Kampf. Richtig ekelhaft.
Ja. L.A. Story, das Ende, ist auch eine sehr schöne Montage und auch eine schöne Parodie, auch nicht zu vergessen, die nackte Kanone, die Sexsequenz mit, wenn Frank und Jane, also Frank Drebin und Jane, also Priscilla Presley und Leslie Nielsen dann Sex haben und dann gibt es diesen Zusammenschnitt aus, was weiß ich, was da alles passiert.
Zugpferd im Tunnel.
Ganz großes
Übrigens
Kino.
Auch bei Star wieder, die nackte Kanone.
Ja, auch großartig. Das
stimmt. Diese ganzen, das war so richtig scheiße.
Oh, mein also Lieblings, ihr habt euch da richtig Mühe.
Mein Lieblings ist, wo es anfängt mit Ding Dong, die Hexe ist tot und hey, sie spielt unser Lied. Da habe ich schon sehr drüber gelacht.
Und, kann man sich immer wieder, könnt ihr euch noch erinnern, bei Die nackte Kanone 33, ein Drittel, wenn spielt ja bei den Oscars und wenn am Ende die Kamera so über die Zuschauer schwingt, sitzt irgendwo dieser Walter, Where's Wally? Also der mit der Brille und der karierten Mütze, der gestreiften Mütze. Da habe ich auch 2 Minuten gelacht und habe die ganzen Gags nicht mitbekommen. Ganz großartig. Die Zuckerbrüder, natürlich. Ja. Es gibt, also ihr habt ganz, ganz viel geschrieben. Auch so eine Montageszene, auch eine sehr unangenehme Montageszene, ist in Requiem for a Dream, wo wir ja gerade bei Christiane F. und Christiane F. auf Amazon...
Habt ihr die Serie geguckt jetzt?
Nein,
aber... Ich habe sie immer ausschnittweise gesehen.
Ich habe die erste Folge zur Hälfte geguckt und habe für mich dann entschieden, dass es nichts für mich ist.
Ja. Na, reden wir mal drüber, ich habe sie geguckt.
Können wir beim nächsten Mal drüber reden? Nächstes Mal, weil wir sind schon ganz kurz, da reden wir auf jeden Fall.
Ich will noch mein Handy, müsste jetzt gleich voll sein. Das muss ich dann bei Fotopost abgeben.
Hattet ihr auch? Ja, natürlich.
Ja.
Genau, und 3 Wochen später kriegst du es wieder.
Ja.
Mit Abzügen. Also in Requiem for a Dream, da gibt es auch eine sehr, sehr extreme Montageszene, was da geht es um Drogen und so weiter. Also ihr habt euch total viel Mühe gegeben und das wird jetzt belohnt. Hier sind die Teilnehmer und die Mystery Box gewinnt. Ich mache es mal schnell. Ich greife mal hier rein. Es ist Fabian Held. Fabian, du bist unser Held. Du hast die Mystery Box gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch, Fabian.
Geht an dich. Die nächste Mystery Box ist wieder ein Rätsel. Ist wieder ein Rätsel aus der Reihe Six Degrees of Kevin Bacon. Jemand hat sich schon beschwert darüber, dass das viel zu leicht ist. Das kann man ja googeln. Wenn es zu leicht ist, dann ist es ja umso besser für dich. Dann kannst du ja auch mitmachen. Also, was ist die Verbindung von David Bowie und Frank Goosen? Unserem letzten Gast. Schönen Gruß übrigens nochmal. Was verbindet Frank Goosen und David Bowie? Es hilft, wenn man sich mal die Besetzungsliste der Filme anguckt, die auf Büchern von Frank Goosen basieren. Antworten bitte nur an post@streterbender-streberg. Nicht an unser Facebook-Account, nicht an Instagram, nicht auf Twitter. Wir versuchen so aktiv wie möglich zu sein da und die Kontakte sind auch echt toll. Ihr macht das richtig. Danke nochmal und danke an die Tipps, die ihr uns gibt. Wir geben das auch gerne an alle weiter. So, dann habe ich eigentlich hier nicht mehr so viel.
Einsendeschluss.
Was sagen wir denn? 15. April, Gary?
Ja, sagen wir 15.
15. April an post@streterbender-streberg. Was verbindet mit über wie welche Schauspieler kommt man von Frank Goosen auf David Bowie? Ja. Ich habe Frank gefragt, er wusste es selber nicht. Also,
okay.
Viel Spaß beim Raten. Beim nächsten Mal, wie gesagt, Justice League, Cherry, Falcon and the Winter Soldier. Wir reden über Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo und eine Menge mehr. In der Zwischenzeit habt Spaß, guckt euch schöne Sachen an, vielleicht sogar Showgirls oder irgendwie was wir
traut euch
haben.
Was.
Traut euch mal wieder was.
Genau. Wenn man schon nicht raus kann, kann man sich wenigstens Filme angucken, von denen man immer Angst gehabt hat.
Ja, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja,
genau. Jean-Claude, wann dann?
Und in diesem Sinne...
So werde ich mein chinesisches Nudelrestaurant nennen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das genau das mit so Teigtaschen. Das wird super, freue mich jetzt schon drauf.
Ja, ich freue mich
drauf. Das waren 2 Stunden Unterhaltung mit Gary Streberg, Hennes Bender und Thorsten Streter. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, so wie wir.
Und wenn es schon nicht 2 Stunden Unterhaltung mit Hennes Bender, Gerry Streberg und Thorsten Sträter waren dann zwischen, dann die 2 Stunden Unterhaltung zwischen Hennes Bender.
Nein, das eine schließt ja das andere nicht aus.
Ja, schneid das weg, das ist widerlich.
Nee, das ist, ach komm, das lassen wir so stehen. Komm.
Wir schneiden hier nichts raus.
Hier wird nichts geschnitten.
Okay, Gerry, Leute, alles Gute, auch beruflich.
Super nice.
Ganz schön gemacht. Hast du fein gemacht, Gerry.
Hast du fein gemacht? Gemacht?
Habe ich fein gemacht? Ganz fein. Hast du ganz fein gemacht?
Na, Gerry.
Blücher.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.